Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Quality Downtime, euren Podcast für die Zeit zwischen den Spieleabenden. Heute sind wir mal in ganz kleiner Runde, weil wir uns einem spezielleren Thema widmen wollen. Und zwar ist bei mir heute nur der Daniel.
Moin!
Und ich bin der Thomas, ihr habt mich ja schon ein paar Mal gehört. Genau,
wir sind heute in festlicher Laune unterwegs.
Genau,
in festlicher Laune. Das muss rüberkommen.
Genau, stimmt. Ich versuche ja auch die ganze Zeit zu lächeln beim Sprechen. Ich hoffe, das hört man. Genau, es ist Gamefound Feast, etwas, womit ich mich noch nie wirklich beschäftigt habe, weil ich sowieso schon relativ viel backe und die Vorfreude auf sowas mich natürlich irgendwie auch schon triggert. Ich aber solche Projekte, die da angekündigt werden, eher mit Abstand betrachte. Aber da kannst du ja auch vielleicht mal was zu sagen, warum für dich das interessant ist oder ob du in sowas gern reingehst, in so riesengroße Kampagnen.
Ja, ich bin tatsächlich eher so der Typ, der sich diese Kampagnen genauer anguckt. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns beide auf jeden Fall sehr. Auch in der Art und Weise, wie wir backen, was wir backen. Und dann stellt sich erstmal die Frage, warum backt man Crowdfunding-Projekte überhaupt?
Jo.
Und ich glaube, da gibt es so die Kategorie, die sagt, damit die Sachen überhaupt entstehen können, also richtig dieses Garagending, ich habe mal was zusammengeschustert, hoffe, dass ich es produzieren kann und die gerade so ihre Hürde schaffen, das ist so der Ursprung quasi, ne? Und ich glaube, in der Kategorie sehe ich dich auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und da bin ich weniger unterwegs. Und dann hast du aber auch diese Kategorie, die sagt, es gibt Spiele, die ziemlich sicher produziert werden, aber dann nicht in den Handel kommen, weil sie keinen Vertrieb haben. Vielleicht auch gar nicht in Deutschland in den Handel kommen.
Ja.
Die Kategorie, da sehe ich mich auch schon eher. Und dann hast du nachher auch den Bereich, wo die Spiele einfach deluxified werden. Oder auch neu aufgelegt werden. Oder deluxe neu aufgelegt werden, je nachdem. Und da sehe ich mich zum Beispiel auch besonders. Ganz einfach, weil ich relativ neu im Hobby bin. Also ich sage mit relativ, weil ich erst, sag mal, vier, fünf Jahre in dem Hobby bin. Und das heißt, ich habe viele Klassiker gar nicht per se mitbekommen. Wenn ich jetzt an Puerto Rico denke oder auch Agricola, habe ich mal gespielt, habe ich aber nie besessen und ich finde es aber toll und finde die Möglichkeit eigentlich toll, dieses Spiel jetzt zu besitzen in einem neueren, schöneren Format. Schöner kann man sich natürlich drüber streiten, vollkommen legitim. Und ich muss nachträglich sagen, ich hätte wahrscheinlich auch nicht im Kickstarter bleiben sollen, weil du kannst das Spiel an solches auch etwas billiger bekommen. Nichtsdestotrotz, ich bin drin und ich stehe jetzt dazu. das heißt, diese Kategorien gibt es natürlich, unter anderem, es gibt wahrscheinlich noch andere. Aber ich bin eher so in dem Bereich, ich möchte tatsächlich Spiele haben, die ich sonst gar nicht in Deutschland bekomme. Oder aber die irgendwie deluxified sind, weil sowas cool ist.
Ja, gerade bei dem Deluxifieden, weiß ich nicht, da nehme ich erstmal ein bisschen Abstand. Klar, das einzige Spiel, worüber ich mich geärgert habe, dass ich es nicht mitgenommen habe, war die Deluxe-Version von dem Spiel von Reinier Knizia, wo man die Bilder ersteigert.
Ich wollte gerade sagen, for sale, nein. Ich weiß, was du meinst. Modern Art?
Modern Art, genau.
Ja.
Und zwar geht es um Modern Art und das war ja so eine richtig krasse Deluxe-Version. Ich kannte Modern Art nicht so wirklich, hatte ein paar Mal davon gehört und die Deluxe-Version, die hat mich dann schon getriggert, als ich sie spielen durfte. Dann, da habe ich mich jetzt dreimal geärgert, dass ich sie nicht mitgenommen habe und ich ärgere mich normalerweise selten über Spiele, die ich nicht mitnehme und ich kümmere mich auch selten um diese Deluxe-Version, wie zum Beispiel juckt es mir überhaupt gar nicht in den Fingern, dieses Puerto Rico Deluxe zu spielen oder auch Agricola Deluxe. Ich habe mir im Sommer Agricola gekauft auf dem Flohmarkt für 7 € und bin damit erstmal total glücklich. Und bevor ich das nicht so auf den Tisch gebracht habe, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, triggert mich so eine Deluxe-Version davon überhaupt nicht. Das scheint bei dir ein bisschen anders zu sein.
Ja, das heißt auch nicht, dass ich das im Sinne erstmal gut finde, dass mich sowas triggert. Ich muss auch häufiger noch lernen, Abstand zu nehmen. Ich glaube, das ist so die Lernkurve von vielen, die in Kickstarter reingehen oder generell in Crowdfunding-Kampagnen reingehen, dass sie am Anfang natürlich geflasht sind von den ganzen Sachen, die es da gibt und die man bekommt. Man sieht die vielleicht relativ geringen Kosten, je nachdem, was für ein Spiel man sieht. Man vergisst relativ schnell, dass gerade der Transport relativ teuer ist, aber eben auch, dass die Tax in Deutschland noch mit draufkommt, die 20%. Von daher, der Kostenfaktor ist meistens tatsächlich weniger ein Punkt, weswegen man Kickstarter man reingehen soll. Aber eben diese Deluxification kann ein Trigger sein. Und ich merke bei mir selbst, das muss etwas, da muss ich Abstand von nehmen. Mhm. Ich glaube, von diesem Berg bin ich jetzt hoffentlich runter. Mhm. Und jetzt gehe ich eher in die kleineren Projekte, wo ich sage, die werde ich, glaube ich, nicht unbedingt im Handel sehen, die mich aber unbedingt vor allem mechanisch ansprechen. Oder auch thematisch. Da habe ich so eine Schwäche für Cthulhu und das gesamte Universum. Und sowas triggert mich dann leider auch. Also gibt es natürlich auch so Dinge. Aber ja, gebe ich dir recht, sowas kann triggern. Und es hat in der Vergangenheit es ist soweit gekommen. Es wird nicht wieder passieren, glaube ich. Bestimmt.
Ja, also es ist ja sowieso, früher hat man ja gekickstartet, weil halt die Steuern und so nicht drauf kamen, ne, bis dann irgendwie findige, keine Ahnung, böse Beamte auf die Idee gekommen sind, das müsste man eigentlich besteuern, die ganzen Spiele, die dann nach Deutschland reingekarrt werden. Früher war das ja echt ein Fang, ne? Wenn man an die ersten Zombicide-Spiele, zu Zombicide kommen wir auch gleich nochmal, sieht, was da angekarrt wurde, für wie wenig Geld, das ist ja heute unvorstellbar, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber umso besser finde ich, wenn wir vom Thema Geld auch sprechen, mittlerweile die Idee von großen Entwicklern wie auch Awakened Realms, nicht nur die hochpreisigen Deluxified-Versionen anzubieten, sondern häufig auch dann wieder eine Standee-Version zu schaffen, die in einem Bereich von, ich sag mal, so ungefähr humanen 60 Euro liegt, plus Taxes, plus Dingens, aber immerhin etwas erträglicher als eine, weiß nicht, 200-Euro-Version oder sowas. Ja. Das habe ich jetzt die letzten paar Monate auch häufiger gesehen und das finde ich auch gut, dass es diesen Trend gibt.
Ja, absolut. Also man muss nicht immer komplett auf die Spitze treiben. Braucht nicht jedes Spiel, was man hat, sein eigenes Metallgeld oder sonst irgendwie was. Ja, und ich sag mal so, in den seltensten Fällen machen Deluxe-Komponenten ein Spiel besser. Alle schwören auf diese Castles of Burgundy, die Burgen von Burgund, Deluxe-Version und sagen, den Rest kann man nicht spielen. Ich habe bei dem Spiel allerdings nichts gefühlt, außer abstraktes Gameplay. Heißt nicht, dass das schlecht war, hat mir schon irgendwie Spaß gemacht. Ja, aber das lag bestimmt nicht an diesen Plastikteilen, die da alle drin waren.
Ja, diese Acrylburgen und Standees und sowas, alles, naja. Ich habe es noch nicht gespielt, habe Positives davon gehört, aber auch Negatives, weil dir die Übersicht verloren geht durch diese hochgebauten, ja, Modelle. Ich kann es nicht beurteilen. Ich finde, meine Burgen von Burgund-Version von 2019, was auch immer, der Reprint, ist völlig ausreichend. Ich mag das. Ich mag das auch sehr beige. Damit kann man mich nicht jagen, wie andere Kollegen in unserem Podcast. Deswegen bin ich damit durchaus zufrieden und brauche diese Deluxified-Version nicht. Aber ich weiß auch nicht, was gewesen wäre, wenn ich sie gesehen hätte und das Spiel noch nicht besessen hätte.
Ja, wer weiß. Gut, Geld gespart, sage ich da nur. Ja, kommen wir mal zum Feast. Feast, warum, yeah. Was eigentlich Feast? Fest, ist das Fest?
Ja, ich glaube, eine Übersetzung davon ist auch quasi das Fest oder die Celebration, würde ich sagen, die, okay, Feier einfach.
Die, ja, Feier, die Feier. Ja. Mit viel Geld im Gamefound zu versenken. Mhm. Wir fangen an mit einem Spiel, was ich schon mal gespielt habe, ist aber schon lange her, mittlerweile ungefähr anderthalb Jahre. Ich kenne die Einsteiger-Version, nenne ich es jetzt einfach mal, davon. Und zwar geht es darum, dass demnächst eine Big Box von Seven Wonders in Deluxe rauskommt. Kennst du Seven Wonders?
Ich habe Seven Wonders per se noch nicht gespielt. Und ich weiß, es ist einer von diesen Titeln, die ich eigentlich spielen muss, weil es ein Klassiker ist. Und ich habe es noch nicht getan. Ich habe Seven Wonders, das Duell quasi hier zu Hause liegen. Ich habe es einmal mit Lisa gespielt. Sie mag kein Open Drafting. Sie hasste dieses Spiel. Wir haben es wirklich auch nur einmal gespielt, was wirklich sehr schade ist. Ich würde es gerne häufiger spielen, aber so ist das manchmal. Ja. Seven Wonders soll, glaube ich, ja den Vorteil haben, dass es vor allem sehr, wo du gleichzeitig spielen kannst, ne?
Genau. Wenn ich mich täusche. Genau, das ist so. Du gibst einfach nur Karten weiter, du draftest halt, ne? Und der Draft ist dann, wenn mich nicht alles täuscht, nicht offen, sondern du hast deine Kartenhand, gibst die weiter und legst Karten aus und baust dir dadurch quasi eine Engine, weil du immer für manche Karten brauchst du halt Ressourcen. Die Ressourcen legst du dann in Kartenform vor dir ab, aber die verbrauchst du halt nicht. Wenn du einmal eine Ressource vor dich gelegt hast, dann kannst du damit in Zukunft immer wieder neue Karten kaufen und dadurch wirst du halt immer stärker und hast immer mehr Möglichkeiten, neue Karten zu kaufen. Was ich habe und schon sehr oft gespielt habe, ist Seven Wonders Architects. Das kennst du dann wahrscheinlich auch nicht, ne?
Vom Namen.
Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Da hat jeder sein Weltwunder. Das muss man ja auch bei Seven Wonders irgendwie bauen oder kann man bauen, um besonders viele Punkte zu bekommen. Und bei Seven Wonders Architects kriegt halt jeder sein eigenes Wunder und einen Kartenstapel. Und der liegt neben einem. Und ich habe als Spieler immer die Möglichkeit, links und rechts oder links oder rechts eine Ressource zu nehmen und dann versuchst du halt verschiedene Ressourcen zu sammeln oder Technologien zu entwickeln oder einfach Geld zu holen oder einfach Siegpunkte und du hast halt immer diese Mikroentscheidung, nehme ich jetzt rechts, nehme ich links, will ich weiter an meinem Gebäude bauen oder halt mich darauf konzentrieren, vielleicht Technologien zu machen, dass ich in Zukunft stärker werde. Und dabei geht das auch mit bis zu 7 Personen und ist auch relativ schnell gespielt. Nur hast du bei Seven Wonders Architects nicht diese Züge, die simultan ablaufen. Ne? Mhm. Aber vom Einstieg her ist das eigentlich ziemlich cool.
Ist Architects ein Add-on, also eine Erweiterung, oder ist
Nein,
es ein eigenständiges Spiel?
Das ist ein eigenständiges Spiel. Da gibt es auch mittlerweile eine Erweiterung mit 3 neuen Weltwundern. Und das ist auch cool, weil die sich alle ein bisschen anders spielen. Ne? Du hast die einfachste ist die Pyramide von Gizeh. Die kann halt nichts, außer viele Siegpunkte abschmeißen. Und dann hast du andere, die einfacher oder komplizierter zu bauen sind. Weil du musst dir vorstellen, du kannst die meisten Gebäude, also die meisten Weltwunder nur stufenweise bauen. Und dann gibt es halt welche, die du wo du jetzt einmal ein Fundament baust, sage ich jetzt einfach mal, und dann hast du 3 Säulen, wo du verschiedene Ressourcen für brauchst. Das heißt, du hast die Möglichkeit, du musst dich nicht so sehr konzentrieren, eine spezielle Art von Ressource zu sammeln, weil du kriegst das schon irgendwie zusammen, weil du 3-mal einen Weg gehen kannst, wie du weiterkommst. Dadurch haben die aber einen kleineren oder einen einfacheren Spezialeffekt, wie dass ich mir eine zusätzliche Karte nehmen darf oder so, jedes Mal, wenn ich so eine Säule baue. Und andere, die schwieriger zu bauen sind, wo ich wirklich Step für Step bauen muss und dann auch gezielter Karten nehmen muss, die haben dann oft stärkere Effekte, wo ich noch eher den anderen dann hinterherkomme. Das heißt, die spielen sich so ein ganz kleines bisschen anders, so ein ganz kleines bisschen asymmetrisch. Auch die Decks sind so ein bisschen anders. Wie zum Beispiel, wenn ich den Koloss von Rhodos baue, der geht stark auf Militär, weil bei Seven Wonders haben wir das ja und bei Seven Wonders Architects auch. Irgendwann kommt Krieg und ich führe Krieg immer mit meinem rechten und linken Nachbarn. Und dann wird das halt einfach abgeglichen. Und so hast du bei Seven Wonders Architects so ein leicht asymmetrisches Spiel. Kommt drauf an, welches Wunder du baust, wie du dich konzentrieren musst auf was und ja, auch was den Militärapparat angeht, wie zum Beispiel, dass deine es gibt Soldaten, die sterben, wenn die im Krieg sind. Es gibt aber auch dauerhafte Soldaten. Du hast halt immer dieses kleine Dilemma, ne? Arbeite ich an meiner Armee, weil wenn ich Kämpfe gewinne, kriege ich natürlich auch Siegpunkte, ne? Oder Wissenschaft oder weiterbauen. Das ist eigentlich ziemlich cool.
Ja, generell hört sich das an, als ich glaube, es wird auch mehrfach als solches genannt, aber es wäre ein Gateway-Game, oder? Das ist jetzt nicht super komplex. Nein. Aber es hilft dir auf jeden Fall, weil du eben diese verschiedenen Wege hast, dass du Möglichkeiten hast, irgendwie an den Sieg zu kommen. Und allein deswegen lächelt mich das Spiel an. Ja. Jetzt natürlich die Frage, warum sollte man jetzt dieses Paket backen? Was hat man hier in der Deluxified-Version? Auf jeden Fall, das muss ja wahrscheinlich bei jedem Feast dabei sein. Und in der Version gibt es 4 Expansion-Packs. Ja. Jetzt die Frage, gab es beim Hauptspiel bisher auch 4 Erweiterungen? Ja. Sind das genau die?
Ja? Ich kann dir nicht sagen, ob es genau die sind. Ich weiß nur, dass es da viele Erweiterungen gab. Da gab es zum Beispiel so diese, diese Leaders, dass du so ein bisschen asymmetrisch spielst und so. Und auch noch welches, wie das jetzt bei einer Erweiterung, wie das jetzt bei dem Herr der Ringe Seven Wonders ist. wo du noch so ein bisschen Area Control dabei hast. Mhm. Weiß ich nicht. Also ich habe das, was ich darüber gehört habe, ich kann da nicht viel drüber sagen, außer dass das nicht alles so gut angekommen ist. Aber das ist natürlich die Sache, ne? Wenn du es jetzt 1000 Mal gedribbelt hast, dann willst du vielleicht eine Erweiterung haben. Wenn du es aber jetzt alle paar Wochen oder Monate auch nur aus dem Schrank rausholst, wie man das heutzutage ja eh macht, ist halt die Frage, was brauche ich wirklich für Erweiterung? Weil bei Seven Wonders ist es halt nicht more of the same, wenn ich das alles richtig verstehe, sondern wirklich halt das Gameplay wird halt auch komplexer.
Ja, ja, und wenn man dann ein Spiel nur alle paar Jubeljahre oder ein paar Monate rausholt, dann gegebenenfalls sogar eine neue Gruppe spielt, dann fängst du natürlich eher mit der Basisversion an, um die Leute anzulernen. Und wenn du das aber jedes Mal machst, richtig, mit einer neuen Gruppe zu spielen, dann kommst du niemals zu diesen Add-ons, zu den Erweiterungen, um die mal zu spielen.
Das ist das generelle Problem, ne? Auch wenn du mit vielen Spielegruppen immer wieder mit neuen Leuten zusammenkommst oder so, dann kommst du sehr selten zu einem Punkt, wo du sagst, oh, jetzt mit Erweiterung. Ne? Das ist das.
Ja. Was natürlich dieses Projekt auch noch unterstützt, ist die Tatsache, dass du alles in einer Storage Solution hast, ne? Also alles in einem Paket. Ich weiß ja von meiner Frau, dass sowas durchaus ein Faktor sein kann. Ne? Wie sieht es im Schrank aus? Sieht es schön aus?
Ja. Schön sieht's aus, ne? Schwarze Box mit goldenem Schriftzug, Seven Wonders.
Edel, ja.
Sieht sehr edel aus. Passt wahrscheinlich exakt in ein Kallax-Fach rein für ein Kartenspiel.
Ich würde wundern, wenn das nicht der Fall ist, aber ja.
Ja. Füllt das wunderbar aus. Naja, das war Seven Wonders, würde ich sagen. Oder
ich guck's mir auf jeden Fall mal an. Nee, ich guck's mir auf jeden Fall mal an, wenn es da ist. Ich bin mal gespannt, was das für Preis, was das für eine Preispolitik ist. Ja. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte nicht mehr in alles rein, was Deluxified ist, deswegen gucke ich es mir an und überlege vielleicht, ob ich es mir doch irgendwann mal selber in einer alten Version hole, weil die muss ja trotzdem gut sein.
Absolut, absolut. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel, was altbekannt ist und immer, immer, immer wieder neu aufgelegt wird, nämlich Zombicide. Hier geht's Fantasy-Zombicide, schreiben Sie jetzt mal drüber, weil das wird wahrscheinlich kompatibel sein mit den anderen Fantasy-Zombicides wie Black Plague oder so. Und zwar Dead Man Tales. Diesmal haben wir Piraten ausgegraben und dann gibt's halt jetzt Piraten-Zombies. Hast du schon mal ein Zombicide gespielt?
Ich habe zwei hier zu Hause stehen. Ah. Und nein, sie sind beide noch im Bubble Wrap.
Okay.
Shrink Wrap, Entschuldigung. Sie sind einfach noch eingepackt. Und das ärgert mich auch. Ich weiß, es ist ein Spiel, was mir gefallen wird. Ich bin mir sicher. Aber ich möchte es nicht alleine spielen, ich möchte schon alleine spielen, aber ich habe erst noch andere Spiele, die ich eher alleine spielen möchte und würde sowas gerne eher zu zweit, zu dritt spielen. Aber dazu kam ich irgendwie noch nicht. Mhm. Und das ärgert mich. Aber ich habe auf jeden Fall Marvel Zombies hier und Space Invader.
Marvel Zombies habe ich auch schon gespielt. Das ist ja quasi Zombies halt nochmal runtergebrochen, so ein bisschen.
Das noch kann man auch,
ja, kannst du dann wirklich mit Anfängern spielen. Also wenn du das vergleichst mit Black Plague, das hatte ich schon mal gespielt, hat das schon den ein oder anderen einfacheren Twist. Da ist es ja so, dass du als Zombie kämpfst, also du bist als Zombie-Superheld, als infizierter Zombie-Superheld, versuchst du halt die anderen lebenden Superhelden dann zu fressen und kannst dadurch auch denen ihre Fähigkeiten kriegen. Auch Nebencharaktere frisst du und kriegst dann denen ihre Fähigkeiten. Das heißt, was das angeht, ist das natürlich sehr makaber. Ich hatte auch mal den Comic, ich habe ihn nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Irgendwie war mir das zu, keine Ahnung, wie soll ich sagen, seltsamer Humor und irgendwie ein bisschen kindisch, ich weiß es nicht. Hab mir das durchgelesen und es ist halt sehr nah am Comic. Das beruht ja auf einer Comic-Reihe.
Ja, ja, ja. Da gibt es ja auch die eine Fernsehepisode von.
Genau.
Die gibt's auch. Nein, wie war das?
What If.
Ja. Die What If, ach klar.
Es gibt aber auch eine komplette Marvel-Zombie-Serie auf Disney. Okay. Genau. Die ist auch ganz cool, die habe ich auch geguckt. Also, da ich das Spiel hatte, hat mich das dann natürlich interessiert. Und kann ich auch soweit nur empfehlen, wenn man so ein bisschen makaberes Zeug gucken will, weil das wieder eine Serie ist, die ich dahingehend cool finde, dass du nicht weißt, wer überlebt. Das kannst du überhaupt nicht sagen. Du denkst, das ist die Hauptperson und dann geht sie vielleicht doch drauf. Das finde ich immer cool. Du kannst überhaupt gar nicht abschätzen, was passiert. Das ist so ein Game of Thrones-Ding, ne, wo ein Hauptcharakter, wo du denkst, der trägt jetzt die Serie und plötzlich wird er einfach getötet. Und denkst so, okay. Und damit muss man erstmal klarkommen. Das ist natürlich in der Zeichentrickserie da auf Disney Plus sehr kurzweilig, ne? Und nicht so lang und episch wie bei einem Game of Thrones. Aber hat trotzdem Spaß gemacht zu gucken, muss ich sagen.
Cool. Also jetzt hast du mich wieder angefüttert. Jetzt muss ich doch mal bald mal auspacken. Ich meine, bald ist ja Elternzeit, vielleicht habe ich ein bisschen Zeit für sowas.
Genau.
Was jetzt bei dem Projekt anders ist, ist natürlich, dass es direkt von Asmodee ist. Ne?
Ah, ist es, stimmt.
Müsste jetzt das erste sein, was direkt von Asmodee
ist. Das ist kein Seaman mehr.
Genau.
Ah, ja, das ist mal eine Nachricht. Genau, stimmt.
Also, bin mal gespannt, was sich jetzt ändert. Ich würde ja vermuten, dass Asmodee etwas seriöser ist als Cool Mini or Not. Aber wer weiß, wie die ihre Kampagnen handeln. Ich habe, ehrlich gesagt, noch keine Asmodee-Kampagnen gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die vorher welche geschaltet haben.
Nö, keine Ahnung.
So aus dem Kopf fällt mir jetzt nichts ein.
Ja, aber das ist auch wahrscheinlich wieder spannend. Brauchen tue ich es nicht. Ich persönlich habe 3 Zombie-Sites hier, habe aber dafür schon 2 gespielt. Also bin ich dir locker mal 1 voraus von denen eingepackt im Schrank stehen.
Ja, ist okay. Deswegen hat man ja den Pile of Opportunity.
Ja, ist so. Genau. Dann kommen wir zu einem nächsten Franchise, würde ich sagen. Ne? Der Name ist schon in diversen Videospielen und auch in Kinofilmen mehrfach verwendet worden, nämlich Hitman, The Board Game. Sagt dir das was? Also das Franchise selber, hast du den Film mit Timothy Olyphant gesehen?
Timothy Olyphant ist tatsächlich einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich finde ihn klasse. Ich habe Justified mehrfach gesehen, die Serie, die ihn meines Erachtens geprägt hat.
Findest du?
Und,
also wir haben reingeguckt und ich habe es, also wir haben nicht weitergeguckt.
Du musst über die 13 Folgen hinauskommen. Am Anfang fühlte es sich an wie ein Procedural.
Ja.
Quasi jede Folge einen Fall oder sowas.
Ja.
Das legt die Serie bald ab. Spätestens mit Staffel 2 hast du ein komplett anderes Flair. Und das trägt die Serie enorm. Also Staffeln 2, 4, 5, 6 sind richtig stark. Und deswegen.
Was mit Staffel 3? Serie.
Fällt ein bisschen ab, meines Erachtens.
Okay.
Aber 2 und 4 sind für mich deutlich stärker einfach. Und 6 nachher auch. Aber von daher, ich liebe Timothy Olyphant. Der Film Hitman war okay.
Ja.
Wer war das? Olga Kurylenko als weibliche Hauptdarstellerin? Ja. War okay. Ich meine, ich mag das Franchise. Ich habe damals schon als Kind die Hitman-Spiele auf dem PC gespielt. Deswegen mochte ich das Franchise per se. Ich mochte Timothy. Der Film war okay. Das Sportgame habe ich jetzt, ich habe es nicht im Video gesehen vorhin. Dafür habe ich leider keine Zeit. Ich weiß nicht, ob da was gezeigt haben. Spricht dich davon irgendwas an? Das ist natürlich schwierig zu sagen.
Nein.
Nein, okay.
Also ich habe die Filme gesehen, ich habe nie die Spiele gespielt. Ja, aber das Brettspiel, ich habe mir das angeguckt, allein optisch und so fixt mich das jetzt erstmal nicht an. Auf den ersten Blick war es sowieso nur Englisch erstmal und dann ist das für mich auch raus. Ich gucke dann immer, Text auf den Karten, viel Text. Wobei man das auch nicht so einfach sagen kann. Ich komme vielleicht gleich nochmal zu einem Spiel, wo ich doch englischen Text auf Karten habe. Aber es kommt bei mir immer auf die Menge an. Ne? Wenn ich jetzt so Magic-Karten-mäßig habe und das steht komplett auf Englisch da, dann denke ich mir, ja, das kann ich, ja, das ist kein Problem, aber ich habe keinen Bock da drauf.
Und für sowas vielleicht für unsere Zuhörer auch mal, wenn ihr auf Boardgame Geek seid und euch ein Spiel anguckt, da gibt es immer eine Kategorie, die heißt Language Dependence. Da könnt ihr euch angucken, wie abhängig ihr eigentlich von der Sprache in dem Spiel seid.
Mhm, genau.
Und da könnt ihr darüber informieren, ob das tatsächlich sehr viel Text auf Karten hat, den man sich irgendwie übersetzen muss, persönlich dann oder nicht. Oder ob es nur ganz, ganz wenig Text gibt, den man im Vorfeld vielleicht anhand von Keywords vorher übersetzen kann in der Gruppe, damit es für alle auch leichter ist, das Spiel zu spielen.
Ja, genau, das ist ein sehr guter Tipp. Da kann man sich immer dran orientieren. Geht natürlich bei Crowdfunding-Projekten nicht, aber generell bei Spielen, die schon raus sind, ist das sehr gut. Das ist auch immer ein Punkt, den ich sehr gerne anlaufe, wenn ich mich über Spiele erkundige.
Ja, legitim. Was mich an den Hitman-Spielen damals interessiert oder einfach nur gefesselt hat, war die Tatsache, dass du ja so ein Sandbox-Modell hattest. Du konntest in jeder Mission ja entscheiden, wie du die Mission löst.
Stimmt.
Und ob du es leise machst, ob du einfach nur rumballerst, was selten die klügste Idee war. Aber wenn du es leise tust, wenn du schleißt, gibt es da auch noch mehrere Arten. Also typischerweise hat er natürlich seine Klavierseite dabei gehabt, aber du konntest auch noch irgendwelche Unfälle zelebrieren oder einleiten. Und diese Art von Entscheidungsfreiheit, die würde ich natürlich jetzt in einem Brettspiel auch erwarten.
Ja, stimmt. Das ist natürlich eine interessante Sache auch. Vor allen Dingen, wie das gelöst ist, da die Hitman-Spiele ja solo sind. Du läufst ja als nicht eine Gruppe von Hitmans in der Gegend rum. Ob es hier wirklich dann, weißt du, ob das kooperativ ist?
Ich bin gerade auf der Seite und es steht ganz klar 1 bis 4 Spieler kompetitiv.
Okay, ja, macht ja Sinn, sind Hitmans, ne? Wer schon mal John Wick gesehen hat, die arbeiten selten zusammen.
Genau, also das heißt, ich könnte mir vorstellen, ohne es jetzt tatsächlich gesehen zu haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich mehrere Hitmen versuchen, vielleicht eins oder auch mehrere Targets gleichzeitig umzubringen, die vielleicht auch höhere Kaliber haben und dementsprechend mehr Punkte bringen, Prestige, was auch immer. Ja, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Mhm.
Ja, an sich hört sich das interessant an, vor allen Dingen, wenn sie es so sandboxig hinbekommen und jeder da seinen eigenen Weg gehen kann, trotzdem auf der gleichen Map, das ist ja dann auch spannend, ne? Wie viele Leute oder wie viele Ziele sind denn dann da für den Hitman? Das ist ja spannend.
Zum Grafikstil noch ganz kurz. Ja. Ich kann nachvollziehen, dass der nicht, dass er dich nicht so anspricht. Mich tut es auch, also mich spricht es auch nicht so sehr an. Muss man mal gucken, wie das fertige Produkt dann her aussieht, ne?
Ja, absolut. Ist ja aber immer Geschmackssache, ne? Genau. So, dann kommen wir als nächstes. Auch ein spannendes Ding. Hatte ich mal die Chance zu spielen, habe ich abgelehnt, weil Trading Card Games einfach nicht so mein Ding ist und auch dieses kompetitiv gegeneinander, eine Person gegen die andere Person, das ist nicht so mein Ding. Und zwar rede ich von Altered. Hast du das schon mal gespielt?
Altered habe ich auch nicht gespielt. Nein, sehe ich eh nicht. Also ich mag zwar Trading Card Games, aber ich muss auch nicht alle kennen. Also ich habe ein paar oder einige, viele Karten auch im Bereich von Magic und ich fühle mich da auch ganz wohl. Ich muss jetzt aber nicht jedes TCG kennen und irgendwann hast du da einfach einen Haufen an verschiedenen TCGs und in deren Karten zu Hause liegen. Ich glaube, in Magic bin ich ganz gut aufgehoben, weil es einfach schön komplex ist. Meine Frau, also Lisa, spielt ganz gerne Lokana. Da kann ich auch mit, komme ich klar. Es ist deutlich simpler, aber durchaus hat seinen Reiz. Ich muss jetzt aber nicht jedes TCG kennen und wenn ich ein TCG sehe, was quasi aus dem Boardgame-Bereich kommt und Altered ist ja so ein bisschen, das ist ein reines TCG, ne?
Ja.
Ja. Genau. Compile zum Beispiel oder sowas, wenn ich in die Richtung gucke, spricht mich in erster Linie nicht unbedingt an. Also da bleibe ich dann doch lieber bei Magic oder im Zweifel Lokana.
Ja. Ja, hier war ja irgendwie dieses Thema, dass du dir die Karten persönlich behalten konntest digital, ne? Irgendwie mit QR-Codes ging das ja irgendwie. Und du konntest dir dann eigene Decks ausdrucken. Die konntest du aber nicht an Turniere mitnehmen. So konntest du sogar deine digitalen Karten anderen Leuten verkaufen, dass die dann bei Turnieren oder so benutzen konnten. Also so ein ganz weirdes System. Ja, keine Ahnung, ob man das braucht. Ich brauch's nicht.
Ich glaube, da sind wir einfach beide die falschen Ansprechpartner.
Ja. Wobei dieses 1-gegen-1, da sind wir jetzt ja wieder bei Kickstarter, wo wir jetzt hier gerade beim Thema sind. Ich habe mir einen winzig kleinen Kickstarter geholt namens Rotation Rumble. Der ist nämlich auch, da spielt eine Person gegen eine andere und du hast so ein Deck aus, wie viel sind es? 19, 11 Karten. Und die sind 4 geteilt und du spielst die halt quasi aus. Und jedes Mal, wenn du die ausgespielt hast und die wird nicht gekillt irgendwie, dann drehst du die und dann hat die einen anderen Effekt. Das heißt, du kannst jede deiner Karte pro Runde einmal drehen und dann hat die einen anderen Effekt. Und dann machen die halt wie bei einem klassischen Trading Card Game, greifst du dann die andere Person an, entweder direkt, das ist halt so ein Tauziehen, gell, wer wen als erstes wegkriegt. Ne? Und das habe ich hier gerade neben mir liegen, noch ungeschnitten in DIN A4 und das muss demnächst auch mal ausprobiert werden. Rotation Rumble.
Diese kleinen spannenden Projekte, die du alle ausgraben hast, also ich würde mir die auf den Kickstarter-Kampagnen, die Kampagne würde ich mir nie angucken, weder auf Kickstarter noch auf GameFound. aber ich bin bei dir, da sind bestimmt irgendwelche coolen Juwelen immer dabei. Ich würde sie nur nie finden. Ich bin da nicht das richtige Trüffelschwein für und du hast vielleicht eher die Nase.
Ja, ich gucke da sehr intensiv und gerne drüber, gerade über diese Print-and-Play-Sachen. Ja, genau. So, aber da hört ihr vielleicht noch mal was von mir zu. Dann kommt ein, Schreckgespenst des Crowdfundings, zumindest für mich. Und zwar geht es um das epische Miniaturen-Story-Spiel Chronicles of Drunagor. Sagt ihr das was?
Ich kenne Chronicles of Junagor, also das Hauptspiel sozusagen, das ist das Basisspiel. Ich habe es nicht gespielt. Ich glaube, es ist einfach die Art und Weise, also dieses Spiel gibt es halt in vielen verschiedenen Formen, in vielen verschiedenen Stilrichtungen. Und da ist es dieses eine, Chronicles of Junagor, ist mir einfach zu viel von allem. Und dann gehe ich lieber auf andere Spiele dieser Art, die irgendwie mich mehr ansprechen. Also Dungeon Crawler gibt es halt wirklich eine Menge. Ja, und das Thema hat mich aber noch nicht angesprochen.
Absolut. Also mich hat es total angesprochen. Ich habe damals die deutsche Version vom ersten Chronicles of Junagor. Es gibt ja dann, das hier ist jetzt Aftermath, genau. Und es gab ja dann noch irgendwie was mit Dragon, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das erste damals mit dieser Kampagne gebackt, wo Frosted Games die deutsche Übersetzung gemacht hat, weil ich gedacht habe, geil, zweite Edition von dem Spiel, dann auch noch auf Deutsch, sowas Episches, Großes. Du hast die Schlachten auf dem Brett, du hast so eine Art Choose-Your-Own-Adventure-Buch mit Bildern, wo du dich dann entscheiden musst, was machst du in dieser Szene, wie reagierst du. Das war für mich im Kopf so ein cooles Mischmasch an Abenteuer und auf dem Brett. Und das, was es nachher war, war Verwaltung, das war's, und Klötzchen von A nach B machen und Solo einfach viel zu schwer. Und okay, das ist eine der wenigen Kampagnenspiele, die ich wirklich abgebrochen habe, wo ich gesagt habe, nein, also das brauche ich nicht. Ich habe hier nicht genug Platz dafür, das vernünftig zu spielen. Ich habe halt gedacht, es wäre relativ kompakt, aber du hast auch wieder zig Kisten, dann musst du die Minis da raussortieren und alles. Und da ich sowas ja gerne solo spiele, brauche ich das dann halt mit relativ wenig Verwaltung. Und das schafft Dragon Eclipse eigentlich ganz gut, was ich ja gerade im Moment am Spielen bin, was ja auch ein Crowdfunding-Projekt war. Da passt das für mich auch, dieses Kämpfen und so und wie ich kämpfe und wie ich steuere, dass es True Solo ist und so. Und das war bei Chronicles of Junagor auch, aber es war fast nicht schaffbar. Also zumindest habe ich das nicht gefühlt. Ich mag das nicht, wenn ein Spiel zu schwer ist. Also wenn ich dann den Schwierigkeitsgrad einfach mache und ich kriege trotzdem noch so hart auf die Fresse, dass ich denke, ja, ich möchte die Story erleben, ich möchte meinen Helden weiterentwickeln, aber ich möchte nicht die ganze Zeit einfach nur hier sitzen und denken, scheiße, wie soll ich denn das schaffen? Das ist halt nicht so ein Spielgefühl, was ich persönlich brauche, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, es ist ein kooperatives Spiel, das muss so schwer.
Ja, also das hat natürlich viele Facetten jetzt, deine Aussage. Also generell bei kooperativen Spielen bin ich bei dir. Ich möchte es nicht sofort schaffen. Wenn ich mit Lisa oder wem auch immer kooperativ spiele, dann muss es einen Anspruch haben. Denn, also wenn ich jetzt zum Beispiel an ganz anderes Thema, aber generell kooperative Spiele, wenn ich jetzt an E-Mission denke,
ja,
das ist jetzt ein Spiel, wo ich jetzt nicht den Anspruch habe, ich möchte es einmal spielen und sofort gewinnen.
Das ist ja aber
dafür
auch
ist es zu komplex.
Weil ja, das ist ein Spiel, was keine Geschichte erzählt, was du einmal spielst. Und das hier sind ja Kampagnenspiele, die wollen, dass du mit dieser Mechanik dauerhaft dranbleibst. Und wenn du verlierst, verlierst du halt. Und dann ist unter Umständen entweder deine 100-Stunden-Kampagne Schrott oder das Allergeilste ist immer, es wird gesagt, hey, du hast dich gerade dumm angestellt, du hast es nicht geschafft, aber wir machen ein Fail-Forward, aber du kriegst jetzt einen Malus dafür, dass du es nicht geschafft hast. Und dann denke ich mir, ich habe gerade das schon nicht geschafft. Ihr sagt, ich darf weitermachen, aber ich kriege jetzt noch mal einen Malus. Soll mir das jetzt weiterhelfen? Nee, danke. Das macht halt spielmechanisch für mich gar keinen Sinn, also vom wie das designt ist, ne? Also es machen ja viele Spiele so, dann so einen bestrafenden Fail-Forward, wenn du es sowieso schon nicht geschafft hast. Keine Ahnung. Ist nicht meine Art, wie ich das gerne hätte.
Siehst du, da fehlt mir die Erfahrung. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele Spiele dieser Art gespielt und ich hätte es gerne. Und wenn du jetzt, ich habe ja zum Beispiel, das haben wir bei dir, Hunter's AD 1492 gespielt.
Genau.
Wenn du jetzt einerseits mal das Drachenspiel, ne?
Wie heißt es? Dragon Eclipse.
Dragon Eclipse. Und auch Junagor damit vergleichst. Wie kann man das einordnen? Also ist Junagor zum Beispiel noch viel mehr Aufwand als ja, Hunters oder war das ungefähr auf einer Ebene, damit ich das besser einschätzen kann? Wirklich nur, weil ich noch keine Ahnung habe.
Ich glaube, die Spiele sind von der Komplexität her schon sehr ähnlich. Ne? Also was du da so machst, wobei Hunter's AD noch viel mehr storylastiger ist und Drunagor viel mehr kampflastiger. Und Drunagor ist auch vom Helden-Setup, was du da machst und wie du es entwickeln kannst, viel komplexer. Mhm. Ne? Hunter's AD arbeitet sehr viel mit diesem Crafting von den verschiedenen Sachen. Das heißt, du musst dir ja Sachen, du findest einzelne Komponenten, daraus kannst du dann Waffen bauen, dadurch kannst du deinen Helden wieder verbessern. Und bei Drunagor kriegst du halt so Skillpunkte und dann musst du sagen, okay, ich slotte den da ein, dann hast du so einen Skillbaum quasi und wirst dadurch immer besser und kannst deinen Helden dann halt in eine Richtung spezifizieren. Also das Drunagor geht sehr stark auch darauf, wie spezialisiere ich jetzt meinen Helden, wo setze ich meine Würfel ein. Total krass auch Positionierspiel bei den Kämpfen und so, was bei Hunters gewünscht ist, aber nicht funktioniert meines Erachtens. Das funktioniert bei Drunagor schon, aber alleine positionierst du dich halt nicht groß in der Gegend rum, ne? Dann bist du halt das Ziel. Und dann bist du nicht mit drei Leuten und machst dir Gedanken darüber, ja, wer stellt sich jetzt wohin, wer kann das verkraften, wer tankt jetzt und wer macht Fernangriff und so. Das ist ja solo überhaupt gar nicht möglich. Musst du schon zweihändig mit zwei Charakteren spielen, aber ich glaube, das ist dann zu aufwendig. Das würde ich nicht wollen.
So habe ich Hunter AD tatsächlich gespielt, zweihändig. Weil ein Charakter wäre mir zu langweilig gewesen.
Ja, ich habe das halt mit meinem Bruder gespielt. Ne?
Ja, stimmt, du hast es ja auch gemacht, ja.
Ja, genau.
Aber im Gegensatz dazu wäre eben Dragon Eclipse deutlich unbürokratischer, ja?
Ja, also klar, du musst da mal was weglegen, mal was holen, aber das ist halt alles super schnell gemacht. Du hast halt keinen großen Aufbau, du klappst eine Map auf, da stellst du zwei Figuren drauf und manchmal kommen auch noch zwei, drei Marker aufs Brett und dann legst du los, gell? Also das ist eine Sache von einer Minute, da hast du den Kampf aufgebaut, inklusive Regellesen. Und das ist halt bei Drunagor, bist du halt 10 Minuten am Suchen erstmal, was für Gegner, was stelle ich wohin, wie sind die Regeln für den Kampf, Spezialregeln, ich muss mich selber da noch hinsetzen, alles an Seite räumen, damit ich den Dungeon irgendwie aufgebaut bekomme und so weiter. Ja, einfach viel mehr Aufwand. Aber für Leute, die natürlich Miniaturen lieben und auch in einer Gruppe es schaffen, so ein Spiel zu spielen, ist das, glaube ich, schon ziemlich geil. Nur alleine kann ich es halt gar nicht empfehlen.
Ja, und ich glaube, daran scheitert es auch bei mir, dass ich eben nicht diese Gruppe habe, die sich regelmäßig trifft, um so eine Kampagne zu spielen. Wenn ich eine Kampagne spiele, entweder allein oder mit Lisa, und für Lisa wäre das, glaube ich, nichts, weil das Thema nicht passt. Sie liebt es, Minis zu bemalen, aber die Minis müssen irgendwie ansprechend sein. Und meistens sind es ja nur relativ, ich möchte nicht sagen nur noch 15 Monster, aber es sind halt irgendwelche Kreaturen, die nicht so den Reiz haben. Und sie würde jetzt eher Sachen bemalen, die irgendwelche anderen Arten von Kreaturen darstellen, als irgendwie nur Monster.
Naja, klar.
Von daher, ich glaube, für uns beide wäre das tatsächlich nichts. Und ich habe auch bei dir rausgehört, du würdest es diese Kampagne wahrscheinlich auch nicht backen, oder?
Nee, ganz sicherlich nicht. Ich habe meins ja verkauft. Ich habe meins Gott sei Dank verkauft, bevor, was war es? Frosted hat es übersetzt. Die hatten ja den Vertrieb über Pegasus und hatten sich dann von Pegasus getrennt. Und dann hat Pegasus irgendwie das Grundspiel für 80 Euro oder so rausgehauen. Und ich habe irgendwie 160 dafür bezahlt. Das war auch wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, ich mache nie wieder Crowdfunding, ne? Da kriegst du, das ist ja wie bei der Spieleoffensive. Dann, ich habe es hinter mir, Divinus, die Box, ne, da oben irgendwie 120 Euro dafür bezahlt oder noch mehr. Und dann war es jetzt im Ausverkauf noch nicht mal ein Jahr später. Also ich habe das noch kein Jahr hier irgendwie für 40 Euro oder für 50 Euro bei der Spieleoffensive. Du kriegst überall hinterhergeschmissen. Eieiei, das ist auch halt so ein Ding, ne? Der Preisverfall. Wobei man es natürlich nicht wissen kann. Ne? Man weiß halt einfach nicht, kriege ich das Spiel, ist das nachher verfügbar? Ne? Manchmal, wenn dann so ein Frosted Games sich so ein Spiel schnappt, dann kommt es natürlich auf den Massenmarkt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Und dann kann es natürlich schon sein, dass du da irgendwann mit einem gehörigen Rabatt auch wieder drankommst. Ne? Aber das ist ja lange nicht bei jedem Spiel so. Crowdfunding ist immer so ein Glücksding.
Genau, also wenn es keinen deutschen oder generell Vertrieb hat, dann wird es ein rarer Titel. Ich gucke jetzt mal in Richtung Arydia zum Beispiel. Ist ja, hat der Traumbewertung, hat meines Erachtens noch keinen Verleger. Und dementsprechend musst du auf die ersten, zweiten Editionen, die jetzt auch rauskommen, auf die musst du hoffen und die werden auch ganz schön hochpreisig angeboten dann im Sekundärmarkt.
Ja, das ist so. Man muss halt auf das richtige Pferd setzen. Wie zum Beispiel, ich habe eigentlich gedacht, auch vor allen Dingen, nachdem die Divinus-Box rauskam für ein Apple und ein Ei, habe ich dann gedacht, okay, Spieleroffensive ist für mich gestorben, das kann ja wohl nicht sein. Und irgendwie einen Monat später habe ich schon wieder was gebackt, weil ich gedacht habe, ja, Spieleroffensive hin oder her. Ja, ich habe gedacht, Divinus, ich mache das nie wieder. Aber dann haben sie doch wieder was ausgegraben, nämlich Aufbruch in Brighthelm, was ja jetzt wieder rauskommt nach, was weiß ich, 5 Jahren oder was, wo das schon auf dem Markt ist. Aber die trauen sich tatsächlich, das dann doch nochmal auf Deutsch zu übersetzen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich da auch reingehen. Ne? Ganz einfach, weil es eine erstens mal war die Lieferzeit ganz kurz, das heißt, war absehbar, wann es da ist. Das ist ja auch immer gut, wenn du nicht gerade 5 Jahre warten musst, wie bei dem einen oder anderen Titel. Und du willst ja auch dem Verlag, das ist ja so ein Verlagkonvolut, ne, willst du ja auch das Gefühl geben, okay, das will auch jemand haben. Ne? Wenn das jetzt nur, meistens ist ja sowas wie die Spieleoffensive eher so ein, wie viele Leute backen das jetzt, dann wissen wir, wie viel wir drucken können. Ne? Und ich glaube, bei so einem Titel wie Divinus haben sie sich einfach komplett verschätzt. Wenn das nachher nur 300 Leute drucken, dann muss ich nicht mit 2000 Spielen in den Druck gehen. Ne?
Klar, das kannst du dir vorher nicht, das weißt du vorher nicht. Ne? Wenn du vermutest, ach, das ist ein Titel, der kann auch im Mainstream-Markt gut ankommen und dann verschätzt du dich höllisch. Oder vielleicht, das ist auch eine Menge gewesen, die irgendwie kritisch ist für die Produktionskosten. Du sagst, ach komm, die 1000 mehr produziere ich jetzt, weil ich weiß, das werde ich schon noch los und habe dadurch die besseren Produktionskosten. Und dann passiert es halt nicht. Dann ja. Natürlich schade. Ja.
Ist halt dann was anderes. Ne? Bei Kickstarter hast du eher so dieses, ich brauche überhaupt mal Geld, um das vernünftig produzieren zu können. Und bei der Spieleoffensive ist es dieses, wie viele Leute haben überhaupt Interesse daran, um Fingerspitzengefühl dafür zu bekommen, wie oft das Teil jetzt gedruckt werden muss, weil es wird eh gedruckt. Das ist ein Unterschied zum normalen Crowdfunding auf amerikanischen Plattformen. Gut, weiter. Ich finde das toll, dass wir die ganze Zeit immer so abschweifen. Skytier. Kennst du Skytier beziehungsweise Onward?
Ja. Also die Skytier Games, bei denen hatte ich mich beworben als Spieleerklärer jetzt für die Messe.
Ah. Cool.
Die haben mich leider abgelehnt, deswegen finde ich das Spiel natürlich auch scheiße. Ist ja klar. Nein, grundsätzlich, ich habe es noch nicht live gespielt. Ich habe es schon mal digital gespielt. Warum? Weil ich eine Vergangenheit im Bereich der MOBA habe. Also das Spiel ist ja ein MOBA-Style-Game. Ich habe sehr, sehr lange Dota 2 gespielt.
Okay, und jetzt für die Dummies wie mich. Erstens mal, mit MOBA konnte ich noch nie so richtig was anfangen. Und das andere, was du gerade als Abkürzung gesagt hast, weiß ich nicht, was das ist.
Also MOBA ist, ich kann dir gerade sogar gar nicht sagen, wofür die einzelnen Buchstaben standen, aber generell ist das ein Aufeinandertreffen von zwei oder mehreren Allianzen, die um die gleichen, die Spiele vom PC, die damals MOBA genannt worden sind, dazu gehört zum Beispiel Dota oder auch League of Legends, das wird dir wahrscheinlich eher was sagen.
Habe ich schon 3 Milliarden Mal gehört. Vor allen Dingen, dass die Netflix-Serie dazu unglaublich gut sein soll.
Arcane, ja.
Keine Ahnung davon.
Grundsätzlich heißt es, zwei Fraktionen treffen aufeinander und jede Fraktion hat fünf Helden. Jeder Held wird von einem Spieler gespielt, das heißt, es sind 10 Spieler normalerweise im Spiel. Also grundsätzlich, es geht eine Abschweifung davon. Und dann suchst du dir am Anfang eine Lane aus. Es gibt nämlich 3 verschiedene Lanes, wo die aufeinandertreffen. Und es gibt noch neutrale Creeps, die eben auch kämpfen. Und du hilfst halt und versuchst, Last Hits zu sammeln, um dich zu stärken, um ganz normales RPG-Element damit reinzubauen. Dadurch, dass du stärker bist, hast du mehr Möglichkeiten, Gegner anzugreifen und so weiter. Und dein Ziel ist es einfach, die gegnerische Fraktion zu eliminieren. Über eine dieser 3 Lanes normalerweise, wo deine Creeps halt besser irgendwann sind als die gegnerischen Creeps.
Ist das,
so, das nennt sich MOBA.
Okay, kann ich mir das dann vorstellen wie so ein doppeltes Tower-Defense? Also ich versuche, meinen Tower zu schützen, also meine Burg zu schützen und der andere genauso, nur dass wir nicht gegen computergesteuerte Gegner kämpfen, sondern wirklich gegeneinander aktiv.
Ja, genau. So kann man sich das vorstellen. Und eins der ursprünglichen Spiele war Defense of the Ancients. Und das wurde irgendwann dann Dota. Und als Valve sich die IP gekauft hat und daraus Dota 2 geredet hat, wurde eben einfach keine Kürze mehr draus gemacht, sondern heißt einfach nur noch Dota.
Okay. Ja, und bei Gamefound wird dieses Jahr dann halt von Onward dieser einfacheren oder vereinfachten Skytier-Version eine Solo-Expansion rauskommen. Auch interessant. Dann hast du ja wirklich ein reines, das wird das ja dann zu einem reinen Tower-Defense-Spiel.
Quasi, also ich kann mir noch nicht genau vorstellen, wie das heißt, nicht wie es heißt, sondern wie es gespielt wird, aber ich gucke es mir mal an, ich werde es aber wahrscheinlich nicht backen, weil ich einfach, es ist eine Art, also so ein MOBA ist halt eine Art Skirmisher. Hm. Ich weiß, Peter ist zum Beispiel so ein super Skirmisher, der würde sowas ja lieben. Ich habe da diese Haut drauf, spiele relativ wenig.
Ja. Ist auch nicht so meiner. Nee, meiner
genau.
Art auch und nicht. Ne? Skirmish.
Dieser wird es auch nicht spielen. Mhm. Und dann wird es auch schon knapp, weil dann habe ich auch niemanden mehr, mit dem ich es großartig spielen kann, weil alle anderen würden dann auch sagen, ja, wenn ihr schon nicht spielt, dann möchte ich auch nicht spielen.
Okay. Jetzt kommen wir zu einem weiteren, ich nenne es einfach mal Klassiker, weil schon oft gehört, ich persönlich noch nie Berührungspunkte damit gehabt, habe mich auch nie wirklich darüber informiert, weiß nur, dass es um Würfel geht und zwar die Reisen von Marco Polo. Und zwar natürlich als Deluxe Master Set. Genau. Jetzt sind wir wieder beim Klassiker. Burgen von Burgund und all sowas neu aufgelegt. Seven Wonders neu aufgelegt und Puerto Rico neu aufgelegt. Und ja, jetzt haben wir Marco Polo. Was sagst du?
Marco Polo habe ich noch nie gespielt. Und ich habe mich auch nie großartig mit dem Spiel auseinandergesetzt. Deswegen kann ich hier wirklich gar nichts zu sagen.
Ja, ist aber wirklich ein tolles Cover. Also, wer sich das mal angucken will, spricht mich total an. Auch wieder goldene Schrift, die ist anscheinend komplett innen. Dann ein sehr weißes, skizziertes Cover mit einem roten Teppich, nenne ich es jetzt einfach mal, der sich wie so ein Fluss durch die Lande schlängelt. Und unten sind so ein paar Kamele, die diesen roten Teppichfluss entlang gehen. Sehr geschmackvoll, muss ich sagen. Aber ja, wen es interessiert, das ist ja genauso wieder so ein Klassiker-Ding. Ne? Deluxe aufgepumpt, macht das Spiel unbedingt besser? Ich weiß es nicht. Ich würde mir sowas erstmal immer für ein paar Euro bei eBay Kleinanzeigen vielleicht holen oder so, bevor ich da wahrscheinlich wieder mit 150 Euro dabei bin.
Genau, also der Originaltitel kommt aus 2015, ist gemacht von Simone Luciani und Daniele Taschini, also durchaus bekannte Namen. Artist Dennis Lohausen, auch ein sehr bekannter Name, und ist bei den BGG Top 100 quasi auf 116. Also es ist wirklich ein Klassiker, man kann nichts dagegen sagen. Ich kann nur wirklich nichts dazu sagen, weil ich es einfach 100% noch nicht gespielt habe und mich nicht damit auseinandergesetzt habe. Aber hey, wenn ich das so sehe, mit den ganzen Würfeln, habe ich gerade so ein bisschen weiße Burg-Flair und vielleicht interessiert es mich dann doch irgendwann mal.
Ja. Okay, ja, dann kommen wir schon zum nächsten und zwar Tales of London. Das sieht sehr düster aus, auch wieder wahrscheinlich irgendwie ein Dungeon Crawler oder sowas, semi-kooperativ. Semi-kooperativ auch immer ein sehr spannender Mechanismus, das mögen ja auch viele Leute. Ich habe jetzt gar nicht so viele Spiele, wo man semi-kooperativ spielt. Bei Nemesis ist das, glaube ich, so ein Ding, habe ich ja auch noch nie gespielt. Da gewinnt wirklich jemand, weil er auch die anderen so richtig hintergeht. Semi-kooperativ, wo alle dasselbe Ziel haben und am Ende gewinnt der mit den meisten Punkten, finde ich immer schwierig.
Also erstmal vorweg, bei Nemesis können auch alle gewinnen.
Ja, theoretisch, ja, ja.
Oder einzelne verlieren. Also was Nemesis halt besonders macht, ist die Tatsache, dass jeder das gleiche Ziel hat, grundsätzlich das gleiche Ziel hat, dass er von dem das überleben möchte. Und generell hat aber auch jeder sein eigenes Ziel. Das private Ziel kann halt sein, dass du jemanden hintergehen musst. Das kann sein. Es kann aber auch ein anderes privates Ziel sein, dass du eben nur auf diese Art und Weise entkommen möchtest oder wie auch immer. Von daher kann es durchaus auch einhergehen mit den Zielen anderer Menschen in dem Spiel. Semi-kooperative Spiele machen Spaß, wenn sie gut funktionieren, wenn sie gut aufgesetzt sind, also wie zum Beispiel auch ein Nemesis. Tales of London spricht mich auf jeden Fall optisch an. Finde ich, das ist genau die Art von Grafik, von Thema, die mich erstmal interessiert.
Okay.
Die Minis sehen erstmal so, ach ja, also mittlerweile habe ich mich satt gesehen an diese Art von Minis. Mhm. Deswegen da mal so ein wenn es sein muss, hintersetzen. Das Gameplay wäre jetzt natürlich das Relevante. Also gerade, weil es ein semi kooperatives Spiel ist, da muss man wirklich sehen, wie das vom Gameplay funktioniert.
Absolut. Und da sieht man halt gar nichts. Ne? Man sieht, die Vorschau von der Seite ist quasi nicht existent, außer dass da ein paar Bilder aufploppen.
Genau, und wenn ich mir jetzt angucke, der Publisher ist, der Creator ist Don't Panic Games, sagt mir das auch leider nicht viel. Und wenn ich mir auf die Projekte angucke, die die gemacht haben, dann ist es Fighters of Europe und Fighters of the Pacific, Spiele, die ich nie gesehen oder gehört habe. Und deswegen wäre ich dann erst in Linie mal mit den Vorschusslorbeeren sehr vorsichtig. Und wenn, dann muss ich mich das Spiel tatsächlich inhaltlich überzeugen.
Ja, ja. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Jetzt kommt was Interessantes, weil am Anfang habe ich gedacht, ja, toll, nochmal so ein Survival-Horror-Dungeon-Crawler, der kooperativ ist und wo wir durch uns durch Gegnerhorden schnetzeln und so. Ich habe Massive Darkness 2, das reicht mir total. Aber das hier ist tatsächlich ein neues, angekündigtes Spiel für Teburo. Und zwar nennt sich das Hoxfall. Hast du dich damit schon mal beschäftigt, generell mit dem Teburo?
Ja, also Teburo habe ich letztes Jahr im März bei der Spiel doch in Dortmund gespielt. Zusammen mit einem Kollegen von Brettspiel News. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von der Spielmechanik. Einfach nur, weil ich es zwar durchaus mag, wenn gerade Overhead und bürokratische Dinge digitalisiert werden und dadurch besser nachgehalten werden und ich weniger Aufwand habe, das Spiel zu spielen. Aber wenn das ganze Spiel nur noch auf einem relativ nichtssagenden und unthematischen Brett passieren, dann fehlt mir einfach die spielerische Komponente irgendwo. Also ich hatte damals Milan Uprising gespielt. Ja. Genau, gespielt. Ich mag durchaus dieses Vampire-Franchise. Also ich habe auch Masquerade oder Bloodlines, hieß es, glaube ich, damals, auf PC gespielt. Das war durchaus spannend, fand ich cool. Also Vampire kann ich durchaus mit anfangen. Auf dem Brett hat mich das überhaupt nicht abgeholt, weil es einfach zu weit entfernt ist von dem Brettspiel. Es war nicht mehr immersiv genug, auch wenn das vielleicht noch ein Selling Point wäre, dass man eben alles auf diesem Brett spielen machen kann und sowas. Hat mich nicht abgeholt. Und auch die Art und Weise, wie du würfelst, und das Spiel war halt durchaus würfelbasiert durch die ganzen Herausforderungen und Challenges, die du machen musst. Dieses Würfeln ist absurd, wie ich finde, weil dieser Würfel aber auch teilweise gar nicht funktioniert. Das Spiel muss erkennen, dass du gerade würfelst, dass du eine Hand hochschüttelst.
Du musst lange genug würfeln.
Ja.
Die Spannung aufbauen, alleine durch Schütteln, 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 warten, bis du das Feedback bekommst, dass du wirklich lange genug geschüttelt hast und dann würfelst du.
Ja, ja, und dann hast du 6 Würfelwürfe für eine Herausforderung und denkst dir, wie häufig soll ich das Spiel denn machen? Also mich hat es nicht abgeholt. Es waren, ja, die technischen Hindernisse durchaus, aber auch, dass es mich tatsächlich thematisch und von der Immersivität, der Immersion her nicht wirklich eingezogen hat. Deswegen bin ich bei Teburo sehr, sehr skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es in zukünftigen Versionen von dem System, ich nehme an, es wird auch durchaus weiterentwickelt, vielleicht auch mal eine Version geben wird, die mir eher gefallen wird, aber in der Form ist es nicht meins.
Es gab ja schon ein paar Vorschusslorbeeren für Sword and Sorcery, wo die es anscheinend tatsächlich geschafft haben, das System jetzt mal sinnvoll anzuwenden. Das konnte ja schon getestet werden, weil es da auch eine Print-and-Play-Version zu gab. Und Becky von der Nische sehe ich auch gerade, dass er Interesse hier an Hoxfall hat. Naja, wenn jemand hören will, wie nachher Hoxfall krass auseinandergenommen wird, kann er wahrscheinlich in einem Jahr oder zwei mal bei der Nische bei YouTube reingucken. Ja, ich kann dazu nichts sagen, außer dass ich Teburo überhaupt nicht mag. Also mir ist das zu digital. Ich mag ja zum Beispiel das aktuelle Bossfighters QR, weil ich da Handkarten habe. Ich habe Haptik, ich habe Marker, ich mache meine Lebenspunkteanzeige, ich habe alles in der Hand und mache es wirklich aktiv. Nur das Handy liegt halt in der Mitte. Und beim Teburo-System ist es ja genau umgekehrt. Ich habe nur mein Smartphone in der Hand und sonst nichts. Und das Einzige, was ich ab und zu mache, ist eine Figur von A nach B setzen. Und das ist halt für mich, ja, ein digitales Spiel, was ein Brett auf dem Tisch hat. Das hat für mich nichts mehr mit einem Brettspiel zu tun. Ich könnte da jetzt ziemlich lange ausholen. Wer Interesse hat, meine Meinung darüber zu lesen, kann das bei Brettspiel News tun. Ich habe nämlich einen Abgesang zu Teburo geschrieben. weil ich die Schnauze voll habe, weil ich mehrere Spielerfahrungen jetzt hatte. Die erste war okay, die war geleitet auf der Messe mal. Die zweite ist gar nicht zustande gekommen, weil ich gedacht habe, geil, endlich mal das Spiel spielen, aber es wollte einfach nicht. Wir haben uns nicht verbunden bekommen mit den Handys, mit dem WLAN, mit allem. Und das dritte auf der Messe war einfach nur dieses, ja, irgendwas passiert, ist mir aber auch komplett egal. Und ja, das war es dann. Für mich trotzdem so ein Hoxfall oder ein Sword and Sorcery als Dungeon Crawler vernünftig würde ich gerne mal ausprobieren, weil so, ja, dieses Herausfinden, was ein Monster macht. Ich komme jetzt schon wieder zurück auf Dragon Eclipse, das ist ja auch so eine Art Boss-Battler, aber da sind die Informationen relativ offen und ich kann damit arbeiten. Für mich ist es aber nicht erstrebenswert, herauszufinden, wie der Boss handelt, vor allen Dingen, weil ich das nicht selber nachvollziehen kann, sondern weil die App das alles für mich in Sekundenschnelle abspult. Das finde ich nicht geil und ich hoffe, Hoxfall und Sword and Sorcery machen das einfach besser und machen das Spiel auch ein bisschen haptischer und nehmen einfach nur die Verwaltung ab. Dann würde ich noch mal einen Blick riskieren, tatsächlich.
Die Frage ist natürlich, wenn es nur die Verwaltung abnimmt, braucht es dann auch ein Tiburo-System, was auch noch 100 Euro kostet?
Ja, das ist die überhaupt größte Frage. Also bis jetzt hat sich der Selling Point für mich da noch nicht eingestellt, aber ja.
Vielleicht kann man da als Anekdote auch noch mal erwähnen. Wir hatten ein Tiburo-System beim letzten Brettspiel-News-Treff im letzten April da, glaube
genau.
ich. Und es hat von den über 20 Redakteuren, die da waren, irgendwie keinen interessiert. Also ich glaube, es wurde einmal versucht zu spielen, wenn ich mich nicht täusche. Aber
ich glaube, es wurde gespielt.
Aber auch nur, auch nicht viel. Also es waren nur zwei oder drei Personen, die es gespielt haben, von den über 20, die da waren. Auch nur einmal kurz, ein Spiel. Es kam einfach nicht gut genug an.
Nee, aber zu dem Zeitpunkt war ich auch schon gebrandmarkt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich da interessierter gewesen. Gut, Tiburo war das. Nee, es war Hoxfall mit Tiburo. Dann als nächstes kommt wieder ein Spiel, zu dem ich was sagen kann. Und zwar ein Echtzeitspiel, nämlich Bullet. Es gibt Bullet Heart, Bullet, habe ich vergessen, und jetzt Bullet Galaxy. Hast du schon mal Bullet gespielt, die Bullet-Spiele?
Jetzt an der Stelle bin ich froh, dass Lisa nicht im Podcast ist. Und wie ich sie kenne, wird sie auch unsere Folgen selbst nicht hören. Wie wir, ne? Wie das eben so ist. Man möchte seine eigenen Stimmen nicht hören oder auch die von seinem Partner. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. abgesehen davon, ich habe von Bullet gehört, ja. Ich habe gehört, wie Peter letztes Jahr unglaublich positiv darüber gesprochen hat. Und vor einem Jahr ungefähr lief tatsächlich gerade so eine Big Box All-In Variante auf Gamefound und ich bin eingestiegen.
Ah,
ich warte drauf. Es wird, glaube ich, am aktuellen Stand im Juni dieses Jahr erst geliefert. Es sollte schon deutlich früher kommen. Nichtsdestotrotz, ich bin tatsächlich All-In eingestiegen, weil mich das Spiel unglaublich angesprochen hat und ich auch diese Echtzeitkomponente sehr mag. Habe ich in der Form noch nicht. Und weil ich meine Pappenheimer kenne, mit denen wir hier spielen. Die alle sehr, sehr gerne sich sehr, sehr viel Zeit lassen.
Ja, Bullet Heart, da hast du halt dementsprechend keine Zeit, weil ja die anderen Personen dich auch unter Druck setzen. Ne? Die können ja einfach weiterspielen. Und das ist tatsächlich ein Nachteil von dem Spiel, finde ich, wenn du jemanden neben dir hast, der das Spiel kennt und relativ flott ist, dann wirst du ja so zugeknallt damit. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Also man kriegt immer diese Bullets angereicht von seinem Nachbarn und muss die dann bei sich reinpuzzeln. Und dadurch, dass man die reinpuzzelt, kann man wieder Spezialfähigkeiten triggern. Und diese Spezialfähigkeiten können wieder dazu führen, dass noch mehr Kugeln bei deinem Nachbarn ankommen oder. Oder du darfst halt selber welche wegmachen. Und wenn du halt wie klassisch bei Tetris oben ankommst oder sowas in der Art, dann bist du halt kaputt. Du willst halt immer die Kugeln klug einbauen, damit du deine Spezialfähigkeiten machen kannst. Und die sind wirklich sehr verschieden. Das heißt, das hier ist ja eine Erweiterung, ich denke mal, wieder mit neuen Charakteren. Und die Charaktere spielen sich auch wirklich sehr verschieden. Und das ist halt wirklich Hektik pur und ein Nachteil für Leute, die das Spiel nicht kennen. Deswegen, wo wir das gespielt haben, haben wir das einmal in Echtzeit gespielt. Ansonsten haben wir das quasi rundenbasiert gespielt. Dass du gesagt hast, okay, alle sind fertig, wir geben erstmal weiter. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der dieses Spiel das erste Mal spielt, sonst spielt das nämlich keiner mehr mit dir. Du musst das erstmal, lass uns erstmal das Spiel spielen. Wir machen das alle simultan Und irgendwann kannst du diese Echtzeitkomponente damit reinbringen, weil da das setzt einen schon unter Druck, das Spiel. Und zwar ziemlich schnell, ziemlich stark.
Ja, nee, das ist nachvollziehbar. Also da gebe ich dir recht, wahrscheinlich darf man nicht direkt mit der Echtzeit-Variante und mit einem Wissensgap starten. Und aber nichtsdestotrotz, genau das interessiert mich, weil ich sowas noch nicht in meiner Sammlung habe. Und ich das, glaube ich, einfach. Ich bin ja selbst nicht der Typ, der gerne auf Action steht, der nicht auf Geschwindigkeit steht, aber ich möchte mich selbst herausfordern. Das ist das Coole. Ja. Und ich muss gerade, ich habe nochmal nachgeguckt, in meiner Gameplay All-In sind Bullet Heart, Bullet Star, Bullet Orange, Bullet Paw, Bullet Palette, Bullet Orange Plus, Bullet Fan drin.
Ja, das reicht erstmal, glaube ich. Also da hast du hast ja so schon, Alex hatte das, glaube ich, mitgebracht und der hatte, glaube ich, nur das Grundspiel oder so und da hattest du schon einige Charaktere drin, die du aussuchen konntest. Ist aber auch nur Englisch, ne?
Ja, richtig. Ja. Mit relativ wenig Texten übersetzt werden.
Genau. Der Vorteil ist hier ja halt, du musst einmal verstehen, was die Sachen machen und dann kannst du es halt spielen. Also du wirst nicht immer wieder mit neuen Texten konfrontiert. Das ist ja dann auch immer bei so einem Spiel, wo ich sage, okay, dann kann man es verkraften, ne? Wenn du nicht immer wieder neu lesen musst, sondern du musst halt einfach nur verstehen, okay, die Fähigkeit macht das. Das vielleicht auch noch sogar mit Icons unterstützt oder so. Und dann ist das auch für die meisten Leute kein Problem.
Ja. Also ich freue mich riesig auf meine Packung, die kommt und ich werde wahrscheinlich erstmal Abstand von den neuen Erweiterungen nehmen, die jetzt kommen, bevor ich nicht meine Bullet-Version gespielt habe.
Ja, brauchst du eh nicht. Also nicht in den nächsten 5 Jahren. So oft wirst du es nicht spielen. Ich sag das jetzt einfach mal so.
Ja, ist okay, ist okay.
Okay, ja, dann kommen wir zu einem interessanten Projekt, wo anscheinend die Textlänge gar nicht mehr gereicht hat. Nämlich Gamefront hat eine E-Mail geschrieben dazu und zu diesem Spiel ist eigentlich nur ein Bild geschickt worden, sonst nichts. Fand ich auch hochgradig interessant. Es sieht so ein bisschen aus, als würde man die KI fragen, hey, mach mir doch mal Pokémons, aber mach die so süß, dass dir fast die Zähne wegfaulen irgendwie. Und es sieht so ein bisschen aus, als hätten die Glücksbärchen mit sich mit Pokémons gepaart, oder? Ich rede von Neopia Quest. Ich weiß gar nicht.
Ich wundert, wenn du was anderes gemeint hättest, ja.
Ja, Neopia Quest. Ich weiß nicht, ob das auch eine Serie ist oder so, weil ich hatte da was gesehen. Old Friends, New Adventures. Also scheint das schon mal irgendwie was dazu gegeben zu haben.
Ja, kann sein. Ich kenne es nicht, aber es läuft unter dem Namen Neopets. Und Neopets, so als Titel über Neopia Quest, dem Spielnamen, könnte genau dieser Hinweis sein, den wir gerade suchen. Es wird wahrscheinlich irgendeine IP sein, die wir beide selbst nicht kennen. Vielleicht, weil wir ein bisschen zu alt dafür sind.
Das kann natürlich sein. Das sieht halt hardcore knuffig aus, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Die haben halt bei jedem Ding versucht, das irgendwie so maximal süß zu machen. Interessanterweise aber ab 10 Jahren, das spricht ja eigentlich schon dafür, dass es schon ein bisschen komplexer ist, ne?
Genau, also wundert mich auch, dass man sowas dann entsprechend ab 10 Jahre macht. Ich habe gerade mal gegoogelt, Neopets ist anscheinend ein Virtual Pet Game.
Ja, also Pokémon. Oder Virtual Pet kann natürlich auch sein, so, wie heißt das kleine Ei-Ding?
Ja, genau. Tamagotchi. In MMO-Variante.
Genau. Ach, geil.
Tipp ich mal, dass es MMO-Variante ist, aber ich kenne mich damit nicht aus.
Aber es steht da, geh auf eine ruhige Reise, vollgepackt mit Abenteuer, Nostalgie und Familienspaß. Also habe ich jetzt mal gerade auf Deutsch übersetzt. Und irgendwie Reise zu ikonischen Orten, interagiere mit Charakteren und erlebe storygetriebene Quests und so, gell?
Ja.
Das finde ich, also das spricht mich an. Das ist wieder was, wo ich sage, ne, wo ich jetzt wieder, ich sag's jetzt einfach nochmal, ich bin gerade Dragon Eclipse am Spielen und da ist es ja genau das, du kriegst deine Drachen, sammelst die, kannst mit denen irgendwas machen. Das ist beim besten Willen nicht cozy, aber das hier sieht ja schon so ein bisschen cozy aus, ne? Und ich mag das ja auch, wenn so ein Spiel so ganz unaufgeregt ist und man kooperativ irgendwie an was arbeitet, was nicht damit zu tun hat, irgendwelche Monster abzuschlachten.
Sind wir denn sicher, dass es kooperativ ist?
Das steht da. Es ist kooperativ.
Ach, okay, gut.
Also es ist ein sehr knuffiges, sehr kooperatives Spiel. Und es, okay. Man kann es solo spielen. Aber ich, bei dem Spiel da, wenn ich das spielen würde und meine Frau würde das sehen und würde reinkommen, die würde wahrscheinlich denken, ich würde irgendein Kinderspiel spielen. Oder für Babys. Also das ist ja wirklich, also ich weiß nicht, ob das so klug, ja, aber ist halt natürlich dann angelehnt wahrscheinlich an dieses Franchise.
Neopets. Ne? An Neopets. Ja, Neopets, genau. Ja, ja, ich habe gerade mal geguckt, Ghostfire Gaming, das sind die Entwickler, kommen aus Melbourne, Australia, haben genau ein anderes Projekt bisher gehabt und das war Aberration. Sagt mir nichts, hat er auch immer $323,000 eingespielt, aber also ich kann jetzt nicht zum Projekt sagen, ich kann nichts zu dem Entwickler sagen. Die IP sieht spannend aus, nichts, was mich per se ansprechen würde, aber weil du es ja sowieso haben wirst, spiel es ja. Einfach mal bei dir, Thomas.
Das ist ja das Schlimme, es spricht mich an. Ich weiß nicht warum, aber alleine die Tatsache, dass ich in der Gegend rumreise und irgendwas einsammel und dass ich dann, um das ich mich dann kümmern kann und dass ich dann irgendwie hochziehen kann und weiterentwickeln kann, das ist halt sowas, was ich mag. Und wenn das auch noch gelöst ist, nicht unbedingt damit, dass ich irgendwas runterkloppe, weiß ich nicht. Ich finde sowas immer spannend, wenn da jemand was cozy schafft. Deswegen mochte ich ja damals auch das Stardew Valley-Brettspiel so gerne. Weil du da halt was einfach aufgebaut hast. Du hast kooperativ an was gearbeitet. Das war trotzdem ziemlich schwer, das Spiel. Also es war wirklich eine Herausforderung. Oder ist eine Herausforderung. Ich muss ja nicht in Vergangenheit sprechen. Ich spreche nur von mir in Vergangenheit, weil ich es mittlerweile weggegeben habe, weil es mir einfach zu aufwendig war, der Aufbau und alles. Habe das dann eingetauscht gegen Simple Life. Einfach ein DIN A4 Blatt, ein Roll and Write, was für mich genau dieselben Knöpfe drückt. Und ja, sowas Unaufgeregtes, Cooles, wo ich so ein bisschen was aufbauen kann, farmen kann oder wie hier irgendwelche Tiere hochziehen kann. Ja, gefällt mir. Spricht mich an.
Ich habe ja am Anfang gesagt, ne? Ich glaube, wir haben genau unterschiedliche Ansprüche an unsere Spiele oder an unsere Kampagnen. Ja, ich möchte es gerne mal mit dir spielen, wenn du es hast.
Ja, werden wir tun. Okay. Ja, das war auf jeden Fall alles das, was in der E-Mail drin war. Ist ja aber schon eine ganze Menge. Ich glaube, da ist tatsächlich für jeden was dabei, also zumindest jeder, der irgendwie Crowdfunding interessiert ist, würde ich sagen.
Ja, und tatsächlich ist ja noch deutlich mehr, ne? Also in der Mail, das waren wahrscheinlich so die Highlights. Es gibt aber noch ein paar mehr Spiele, die auch im Feast erwähnt worden sind. Wir müssen auf jeden Fall nicht durch alle durchgehen, aber Es gibt noch deutlich mehr.
Okay.
So Last Ark zum Beispiel, ein JRPG, ähnliches Spiel. Arch Villain Encounters, was ein richtiges D&D ähnliches Plug-and-Play sein soll. Ja, also, es gibt noch einiges mehr. Wir müssen aber nicht mehr alles durchgehen, weil es, glaube ich, auch jetzt relativ obskur wird. Das heißt, wir können auch nicht mehr viel dazu sagen, da die Kampagnen noch nicht gestartet sind. Das heißt, als einziges Material hast du diese ein, zwei Bilder und drei Sätze als Text. Ja. Da können wir jetzt auch noch nicht viel von ableiten.
Nee, kann ja auch jeder selber mal reingucken, der da noch weiter interessiert ist. Was mich mal interessieren würde, um jetzt von dem Feast ein bisschen wegzukommen, bist du schon mal richtig auf die Schnauze gefallen? Also beim Crowdfunding, hast du irgendwas gebackt und dann nicht bekommen? Oder irgendwie was in so schlechter Qualität, dass du es bereut hast?
Also ich habe glücklicherweise, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ich bin erst seit 2,5 Jahren quasi in dem Game, in dem Crowdfunding-Game. Das heißt, so eine typische Crowdfunding-Kampagne dauert ja schon ein bisschen, und 2,5 Jahre wurde noch nicht so viel geliefert. Die meisten Sachen waren cool, die ich geholt habe. Ein paar Sachen sind ein bisschen flach gefallen. Es wurde noch nichts, gar nicht geliefert. Von daher kann ich nicht sagen, dass ich komplett auf die Schnauze gefallen wäre. Was mich manchmal ärgert, ist die Tatsache, dass ich etwas backe, weil ich denke, dass es irgendwie vielleicht auch billiger sein könnte. Zumindest habe ich das am Anfang gedacht. Das ist, denke ich mir auch mittlerweile, das macht jetzt gar keinen Sinn, das zu backen, weil es fast zeitgleich bei uns im Handel kommt und dann auch schon plötzlich im Angebot ist. Und dann denkst du dir, okay, was habe ich jetzt durch die Kampagne gewonnen? Gar nichts. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, hätte ich mal nicht gebackt, aber ich würde sie nicht betiteln, als ich bin komplett auf die Schnauze gefallen. Hast du das denn schon mal erlebt?
Nee, komplett, ja, ein bisschen. Einmal auf die Schnauze gefallen, das letzte Mal, aber Gott sei Dank mit dem blauen Auge davongekommen, war der Unidice. Das war ja so ein Würfelprojekt, wo du auf 6 Seiten verschiedene Displays hattest. Dann konntest du würfeln und zum Beispiel deinen D&D-Würfel darauf projizieren quasi, und der hat dann auch noch Geräusche gemacht und der sollte so viel können und alles und noch viel mehr. Und das wurde ja dann komplett aufgebauscht. Ja, wir haben da noch eine Idee, wir machen das. Und dann kam nachher halt gar keine E-Mails mehr. Dann kam nur noch, ja, wir haben Probleme mit dem Display, wir haben Probleme damit, wir wollten mehr Speicher einbauen, wir müssen jetzt das ändern. Und im Endeffekt war jedem irgendwann klar, okay, das wird nichts mehr. Und tatsächlich hat man einen Refund bekommen jetzt. Und konnte sich dafür anmelden, weil das wären auch, ich glaube, 120 Euro oder was hatte ich da reingesteckt. Das wäre halt schon ärgerlich gewesen auf jeden Fall. Wobei das Risiko bei einem Crowdfunding ja immer dabei ist. Die sind ja noch nicht mal verpflichtet dazu, dir das Geld zurückzugeben, wenn die das in den Sand setzen.
Das stimmt.
Von daher, da war das schon ganz gut. Ansonsten, was mal nicht ausgeliefert wurde, ich hatte mal so eine Art Rollenspiel-Escape-Buch gebackt von einer Frau. Da reden wir dann von 10 Euro oder so. Als Print and Play. Die hatte dann gesagt, oh, ich habe hier Probleme mit Krankheit und so und ich weiß nicht, ob ich das jemals fertig bekomme, und das war so ziemlich das letzte Update, was man bekommen hat, also weißt du jetzt auch nicht. Also so kleinere Sachen sind immer mal passiert, aber ich bin noch nie so richtig auf die Schnauze gefallen, außer natürlich, dass du denkst, das wird ein geiles Spiel und dann spielst du es und denkst, ja Mist, eigentlich nicht. Ne? Das passiert dummerweise doch öfters, wie man es eigentlich so will, ne? Weil man wird ja dann doch stark getriggert, meistens von Ersteindrücken oder von Videos, die irgendwelche bezahlten Content-Creator machen, wo ich mich jetzt gar nicht so sehr von triggern lasse. Ich gucke mir das dann schon an. Oft ist es dann aber auch so dargestellt, als würde es gut funktionieren mit dem Gameflow und so. Und deswegen gucke ich mir mittlerweile nicht nur an, gefällt mir das Spiel, wie zum Beispiel bei Hell, was jetzt im Crowdfunding war vor einem halben Jahr oder so.
Im Juni, Juli.
Genau. Da habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, das hört sich alles so geil an. Das ist so gut. Ich gucke mir das an und alles hat mich angesprochen. Und dann habe ich die Videos geguckt und ich habe gedacht, das ist auch geil. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, wie lange ist der denn jetzt schon an seinem Spielzug dran? Okay, das ist krass. Und dann habe ich mir mal bewusst gemacht, wie lange die Leute eigentlich gebraucht haben, um ihren eigenen Spielzug zu machen, wo ja immer gesagt wird, ja, das ist runtergebrochen auf kleinere Spielmechaniken und so und alles soll schnell abgehandelt werden, aber das ist leider im Gameplay überhaupt nicht so, ne? Und das ist halt auch was, wo ich sage, das muss halt auch im Flow bleiben, ne? Es nützt ja nichts, wenn jemand seinen Spielzug macht und der andere wartet dann eine halbe Stunde quasi, bis ich fertig bin, ne? Und auch wenn es nur 5 Minuten sind, kann das ja schon manchmal lange dauern. Das sind auch mittlerweile so Sachen, die ich mir angucke bei sowas.
Ja, guck mal an, da ist wieder das Thema, du bist deutlich erfahrener, was das betrifft, als ich. Denn ich habe, und das mag jetzt Zufall sein, aber es war ein verdammt geiler Zufall von, für Hell zumindest. Denn Hell Legends, heißt ja wirklich Legends, ne? Hell Legends, egal. Hell kam als Kampagne im Juni, Juli, wie ich gesagt habe, raus. Mhm. Und zeitgleich kam Diablo 4 in den PSN Game Pass, wie das Ding auch heißt, ne? Ja. Also das heißt, du konntest kostenlos ab dann Diablo 4 auf der PlayStation spielen. Was ich natürlich getan habe und wie gesagt, zeitgleich lief diese Kampagne, dachte mir, okay, jetzt bin ich wieder im Diablo-Fieber. Das Ding ist quasi Diablo, das Brettspiel. Ich muss es haben. Ich habe mir auch, wie du, die Sachen angeguckt, dachte mir, ja, das ist immer noch geil. Genau das, was ich möchte. Und ich bin, glaube ich, nie zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ah, der Spielzug dauert jetzt aber doch ziemlich lange. Das hat mir leider gefehlt. Nichtsdestotrotz, ich freue mich verhalten auf, ich glaube, Oktober diesen Jahres oder sowas, wenn es dann theoretisch kommen soll. Geil. Ich habe schon die Erwartungshaltung, ich möchte gar nicht zu hohe Erwartungen haben, weil wir wissen alle, wie Crowdfunding läuft.
Ja, ja, ja.
Aber ich möchte es trotzdem mögen.
Erwarte es nicht dieses Jahr, aber Vorfreude ist ja die schönste Freude, ne?
Ja, 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 auf jeden Fall. Nein, es gibt, aber weil du es gerade gesagt hast, man weiß ja bei Crowdfunding ja nie, was man bekommt. Ich hatte auf jeden Fall so einen Fall, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich aber Risiko. Das war nämlich die letzte Cthulhu Death May Die Kampagne. Oh. Ich war, Seaman. Ich wusste, bitte?
Das ist auch von Seaman, oder?
Genau. Hm. Ich wusste, dass Kulmini und Nat schon Probleme hatten. Und ich habe es trotzdem weg, weil ich gedacht habe, ich möchte dieses Spiel endlich mal haben. Und ja, ich weiß, ich kann mir Season 1 auch holen, aber ich habe gedacht, ich hole mir jetzt mal den neuesten Scheiß. Und ich wusste, dass sie Probleme haben und 3 Monate, 4 Monate später sind sie dann, haben sie die IP dann eben auch irgendwie ja, verkauft, glücklicherweise, an Asmodee. Das heißt, ich erwarte jetzt auch, dass Asmodee dann auch liefert, was sie auch tun. Die haben auch gesagt, sie werden das alles beibehalten. Ob sie jetzt die Timeline einhalten, war was anderes. Klar, neues Projekt für einen neuen Publisher. Die werden sicherlich auch ihren Input haben, der gegebenenfalls dazu führt, dass die Sachen sich ändern. Aber nichtsdestotrotz, da habe ich Glück gehabt, dass es von erstmal die aufgekauft wurde und nicht irgendwie einfach nur verfallen ist. Hätte ja auch passieren können. Und generell muss man, glaube ich, auch sagen, wie du schon gesagt hast, zeitlicher Aspekt ist so eine Sache. Ich hatte jetzt einige Sachen so gebackt, dass ich erwartet habe, dass ich sie Lisa zu Weihnachten schenken kann. Ja. Zum Beispiel, Gott, wie hieß das denn? Fairy Tale, genau. Ja. Ich dachte mir, das ist cute, das hat Minis, das ist ein kooperatives RPG, wenn du so möchtest. Das wird dieser hundertprozentig gefallen, das wird ein tolles Weihnachtsgeschenk. Es soll zur Messe kommen, da ist noch 3 Monate Puffer, das nehme ich. Also 3 Monate nicht ganz, aber naja. Natürlich kam es nicht und es ist auch noch nicht draußen und ich glaube, Stand jetzt ist es, dass es im Mai oder Juni rauskommt.
Wird ein gutes Geburtstagsgeschenk.
Ja, das ist halt leider im April. Push-Present. Wird auch nicht klappen, aber ja, vielleicht nächstes Weihnachtsgeschenk.
Ja. So, ein kleines Thema habe ich noch. Eigentlich noch viele, aber wir sind ja jetzt schon wieder lang am Reden. Deswegen ein kleines Thema. Und zwar gibt es ja nicht nur Crowdfunding, sondern es gibt ja auch quasi persönliches Funding, wo ich nämlich genau ein Spiel bestelle, und zwar bei Gamecrafter. Hast du das schon mal gemacht?
Nein, bitte erklär es mir.
Und zwar ist Gamecrafter eigentlich eine Plattform, wo du als Spieleentwickler dein Spiel hochlädst. Das hat auch der Raoul Schaub beispielsweise gemacht, der Grimworld gemacht hat. Und zwar ein Print-and-Play-Spiel mit über 500 Karten, mit einer offenen Welt, was in so einer düsteren Märchenwelt spielt, basierend auf den Märchen von Brüder Grimm. Und der hat da sich ein sehr komplexes System für diese Welt ausgedacht. Und bei Gamecrafter kannst du halt hingehen und sagen, ich möchte mir dieses Spiel bestellen und dann wird das nur für dich hergestellt. Das heißt, dementsprechend sind auch die Preise. Und ja, das ist halt so ein Ding, wo du wirklich dann diese eine Person, nämlich den Autor, unterstützt damit, weil er natürlich direkt dann den Gewinn hat, den er damit einstellt. Und ich habe das jetzt tatsächlich gemacht. Ich habe nicht bei Gamecrafter direkt bestellt, sondern bei Wooden Tree Games, die das schon importiert hatten, das Spiel. Dann musste ich es da nämlich nicht bestellen. Ich habe erst gedacht, Gamecrafter, soll ich das da bestellen? Ich komme gleich dazu, welches Spiel. Gamecrafter, ja oder nein, habe Preise verglichen, habe gesagt, naja, bei Gamecrafter kriege ich das, was ich haben will, aber für, weiß ich nicht, 12 Euro günstiger. Dann habe ich aber gesehen, Gamecrafter verschickt mit UPS, ohne Tracking-Nummer, und die Lieferzeit, wie die es herstellen, ist 30 bis 45 Tage. Das heißt, du wartest unter Umständen 6 Wochen und hast keinen blassen Schimmer, ob die Kohle, die du da reinsteckst, weil wir reden da nicht von wenig Geld, wirklich dazu geführt hat, dass jemand dir das Spiel schickt. Und wenn er es dir schickt und UPS verschlammt das, dann ist es für immer weg und du hast keinen Nachweis dafür. Und dann habe ich gedacht, nee. Dann ist es mir das Geld 100-mal wert, bei Wooden Tree Games das da zu holen. Vor allen Dingen, weil, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber die Marge sehr gering ist. Ich habe mir Vanaheim geholt. Das ist ein Rook-like, wie nennt man das?
Rook-like.
Du läufst in Dungeon rein, guckst, wie weit du kommst, gehst wieder zurück, hoffentlich mit ein bisschen Geld und kannst dann dich wieder heilen. Vielleicht findest du eine bessere Waffe. Vielleicht kannst du ein neues Gebäude in der Stadt bauen, was dir in Zukunft zum Beispiel erlaubt, Aufträge zu machen im Dungeon, also so ganz rudimentär. So zum Beispiel, wenn du Holz findest, kannst du günstiger das nächste Haus bauen. Oder hier ist eine Geisel, wenn du den und den Raum findest, dann kannst du die da rausholen. Dann musst du gegen Banditen kämpfen und so. Ganz rudimentär, ganz einfach, alles mit W6 und du wirfst das. Und ich habe das so gesehen und gedacht, das musst du irgendwie haben. Ich habe das bei Facebook gesehen. Da wurde ich jetzt mal geinfluenced von irgendjemandem.
Bei Facebook? So alt bist du.
Ja, weil so alt bin ich. hab mir das dann da angeguckt und jemand hatte geschrieben, oh, das ist eigentlich ganz cool. Und dann habe ich das geguckt und dann war ich bei Wooden Tree Games und das Ding kostet 94 Euro. Und du denkst, was? 94 Euro. Und dann denkst du, ja, ja, das ist so ein Miniaturenspiel und alles, gell? Aber nee, das ist, sind ein paar Karten. Also das ist eine Handvoll Karten und das war's. Das heißt, du bezahlst 94 Euro für einen Titel, der wahrscheinlich bei Pegasus 20 kosten würde. Ja, und wenn du dann noch ein paar zusätzliche Waffen, Expansion, ein paar Gegenstände und so dabei holen willst, dann bist du nochmal 30 Euro los. Und wenn du willst, noch mehr. Und dann habe ich schwer geschluckt. Aber irgendwie war in meinem Kopf so sehr, dass ich das haben will, warum auch immer. Und ich habe es ja jetzt auch geholt und gespielt und ich finde es ziemlich cool, dass ich sagen muss, trotzdem für das, was dann nachher vor dir liegt, wenn ich das jetzt vergleiche mit Dragon Eclipse, was mich nicht so viel gekostet hat, dann ist das schon ein schwerer Brocken, das zu schlucken. Und das ist irgendwie aber auch das falsche Mindset, weil man ja immer nur bei einem Spiel das Material vor sich sieht und weniger das Spiel, die Entwicklungszeit oder die Person dahinter, die das gemacht wird. Weil nie wird ein Spiel dahingehend bezahlt. Also du bezahlst nie das Spiel dafür, wie viel Liebe oder wie viel Zeit jemand in dieses Spiel reingesteckt hat, damit du das spielen kannst, sondern immer nur die Komponenten bezahlst du. Und das ist immer in deinem Kopf drin. Was kriege ich für mein Geld? Aber nicht an Spiel, Spieldesign, sondern an Komponenten.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger oder spannender Faktor, über den man mal sprechen kann. Also du sagst zum Beispiel, hey, ich bezahle gerne dafür, wenn das jemand sich unglaublich viel in diesem Spiel verewigt hat und lange daran gearbeitet hat und wie viel Zeit er da reingesteckt hat. Dafür zahlst du, das stimmt. Du könntest sehen, dass du verschiedene Komponenten bekommst, die irgendwie toll sind, die wichtig sind, die Acryl sind, was auch immer. Oder, und so sehe ich das bisher zumindest eher, wie viel Zeit stecke ich da rein und wie viel Spaß habe ich daran?
Ja.
Also das ist eher so mein Ansatz. Und ich guck jetzt nicht so unbedingt auf die ersten beiden Sachen, wobei klar, Teile, die du bekommst, ist auch mal so ein Faktor, der irgendwie nicht ganz unwichtig ist. Aber wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit dem Titel? Und wenn du diesen Ansatz wählst, dann bist du eher bei normalen Kartenspielen, die vielleicht 10 Euro kosten, du aber irgendwie sehr, sehr häufig in vielen Gruppen spielst, so Partyspiel, dann hast du natürlich den besten beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Aber ich meine, wenn du jetzt dieses richtig viel Geld, was war das, 90 Euro für investiert hast?
Ja, und den Rest. Also ich hab, glaube ich, 125 Euro jetzt bezahlt. Und wenn du diesen Karton aufmachst und du guckst da rein, was da drin ist, dann kriegst du erstmal einen Schock, weil du für 124 Euro bist du halt anderes gewöhnt. Aber mir war das ja klar. Es ist ja nicht so, als ob ich das bekommen hätte und dann gesagt habe, oh mein Gott, ich habe mir jetzt viel mehr darunter vorgestellt. Du kriegst ja genau aufgelistet, was bekommst du und alles. Ne? Das ist halt genau ein Mini dabei, wo deine Heldengruppe halt mitläuft, wenn du mit mehreren Leuten spielst oder du alleine spielst. Und der Rest besteht halt nur aus normalen Karten und Minikarten. Und davon halt schon ein paar, aber jetzt im Verhältnis zu so einem Dragon Eclipse halt nicht viel. Ne?
Gut, weil ich meine, wenn du dann im Endeffekt auch 100 Stunden damit verbringst, dann hat es sich gelohnt.
Ja, ich werden keine 100 Stunden sein, aber ich habe schon einige Stunden jetzt gespielt. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, ich habe mir Videos dazu angeguckt. Ich sage es nochmal, Warnerheim heißt das. Und habe da schon gesagt, oh, das ist aber ziemlich stumpf. Aber gerade weil das so stumpf ist und weil das so wenig Aufwand ist und weil du so wenig denken musst, ist das dann so eine, ja, du kannst ja noch einmal reingehen. Weißt du, noch einmal reingehen, vielleicht findest du dann was Geiles. Und dann kommst du wieder zurück, kannst dich gerade so heilen und denkst so, ja, komm, noch einmal, dann hast du bestimmt noch mehr Glück. Und das ist halt dieses Push Your Luck, weil das ist auch mit Permadeath, ne? Also wenn du es wirklich zu weit treibst, dann verlierst du deinen Charakter und musst quasi noch mal von vorne anfangen. Das ist dann schon hart, da musst du schon wirklich gucken, wann sagst du, okay, ich traue mich in die nächste Dungeon-Ebene, weil ich dann auch wieder den Ausgang finden muss. Oder gehe ich lieber wieder zurück und gucke, dass ich mich heile und verkaufe vielleicht sogar den coolen Gegenstand, den ich gerade gefunden habe, um mich wieder hochzuheilen, damit ich überhaupt noch mal eine Chance habe, weiterzuspielen. Also es ist schon ein sehr cooler Gameplay-Loop, der mir sehr gut gefällt.
Also Permadeath, da habe ich natürlich immer Schiss vor, ne? Wenn du denkst, ja. Ah, jetzt stecke ich da irgendwie 20 Stunden rein und einmal nicht aufgepasst, schlechte Entscheidung getroffen.
Genau. Gut. Da ist es allerdings so, da kannst du ja dann auch, da steht auch direkt am Anfang vom Regelheft, ist direkt so geschrieben, das Spiel soll Spaß machen und wenn du das irgendwie dich mit irgendeiner Regel unwohl fühlst, dann änder sie. Und das passt dann auch, ne? Also du könntest dann auch einfach sagen, okay, es hat dich niedergeschlagen und alles, was du in diesem Run gefunden hast, lässt du halt da, gell?
Aber du kriegst quasi noch aus der Höhle raus, genau. Und überlebst wieder.
Das wäre ja dann auch noch okay, gell? Also ist ja nicht wie bei Seven's Continent, wo du dann 10 Stunden spielst und dann hast du auch ein Permadeath, ne? Nach 10 Stunden Erkundung und dann musst du wieder von vorne anfangen, da hat ja keiner Bock drauf. Dann sagst du lieber, ja, nee, komm, dann habe ich gerade den Fehler jetzt nicht gemacht oder ich habe das da mir gerade nicht angeguckt, damit es weitergeht. Ja. Das ist ja auch, gerade das ist bei einem Brettspiel ja auch legitim, dass du dann diese Freiheiten hast und sagen kannst, ja komm, mir ist der Spielspaß jetzt wichtiger wie die Regel, die eigentlich aufgestellt wurde.
Genau, das gilt ja hauptsächlich vor allem auch für kooperative Kampagnen oder Solospiele, ne? Kooperativ wäre es was anderes. Aber ja, klar. Nee. Und mich stresst ja zum Beispiel sowas dann wie bei Sleeping Gods, wenn du stirbst und irgendwie 5 Tage verlierst oder sowas. Das stört mich ja schon. Ne? Dann kann es ja noch ein scheiß Run werden. Dann möchte ich gar nicht. Und dann bin ich schon sehr vorsichtig.
Ja.
Ja. Aber nee, die verstehen. Also Warnheim, ich habe es auch gerade mal rausgesucht. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass es so teuer ist. Aber wie gesagt, wenn es Spaß macht und
man muss halt bei jedem Teil siehst du, also das ist auch händisch verpackt, ne? Das ist jetzt nicht so, als ob du die übelste Verpackung oder so bekommst, ne? Also das ist wirklich, das wird für dich hergestellt. Und klar, Wooden Tree Games hat das jetzt importiert. Die haben wahrscheinlich ein paar Stück davon gekauft und verkaufen das jetzt in Deutschland, ne? Und das ist auch cool. Und vor allen Dingen die Marge, die die da genommen haben, ist wirklich nicht hoch. Also wenn ich das jetzt importiert hätte, ich kann es ja nochmal sagen, ich habe 125 Euro bei Wooden Tree Games mit für das Spiel und 3 von den kleinen Erweiterungspacks bezahlt und bei wenn ich direkt importiert hätte mit all diesen Unsicherheiten, die ich eben gesagt habe, hätte ich 110 Euro bezahlt oder so. Und das war's. Dann unterstütze ich lieber so einen Laden, der wirklich in Deutschland sowas bietet. So ein Import, dass du es direkt bekommst dann von denen.
Ja. Also ich muss sagen, ich kannte bisher weder Wooden Tree Games noch The Game Crafter.
Guck dir das nicht an, das ist voll das Rabbit Hole. Ich habe schon 2 andere Spiele gefunden, die ich unbedingt haben will.
Ja, ich zu spät.
Ja, ist halt auch cool, weil das halt so ein bisschen nischig ist. Da waren auch wieder 2 so Spiele, die so Stardew Valley-mäßig sind, wo ich gedacht habe, oh geil, auch die Spielmechaniken und so, das hört sich so richtig gut an und so. Ja, also ist, Gamecrafter, teure Geschichte, aber natürlich dann wieder sehr einzigartige Spiele, die ganz gewiss Stand jetzt auf jeden Fall kein Massenmarktprodukt sind. Und das ist eigentlich auch cool, aber man muss halt leider sehr tief in die Tasche greifen dafür.
Ja, nee, auf jeden Fall. Sehr obskure Spiele.
Gut. So, ich würde sagen, wir sind bei knapp 1,5 Stunden. Das ist ein guter Zeitpunkt, um GameFound und alle anderen Crowdfunding-Plattformen nicht abzuschließen. Es kommt noch sehr viel. Wir können mal darüber reden, was wir denn so in Zukunft backen wollen, vielleicht dieses Jahr. Oder was angekommen ist oder so, können wir auch mal drüber reden gerne. Aber das würde, glaube ich, den heutigen Tag oder den heutigen Podcast einfach sprengen.
Ja, wahrscheinlich wäre das irgendwann zu viel. Und lass uns gerne mal unsere Historien vergleichen, was dann zuletzt so bestellt wurde, was zuletzt ankam. Das würde mir schon gerne mal interessieren, was bei dir da so kommt.
Oh, da sind sehr, sehr viele Spiele dabei, wo keiner jemals irgendwas von gehört hat, weil da manche Print-and-Play-Projekte dabei sind, wo, keine Ahnung, weniger als 200 Leute gebackt haben und trotzdem coole Spiele dabei sind. Gerne, können wir mal machen, können wir gerne mal ein bisschen drüber reden und vor allen Dingen sind das ja so alte Sachen, dass die auch oft jetzt mittlerweile irgendwo verfügbar sind, auch die Print-and-Play-Spiele und so. Von daher sind die ja dann auch verfügbar und dann redet man nicht über Sachen, wo die Leute eh nicht drankommen.
Das stimmt. Nee, cool.
Ja, dann.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War cool und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. dann alles Gute an euch Zuhörende da draußen und wir sagen Tschüss. Oh, und ja, Peter macht das immer so gut. bewertet uns auf allen Plattformen, schreibt Kommentare, super gern, was ihr mal von uns hören wollt, irgendwelche Fragen, die ihr habt. Wir brauchen immer Fragen, wenn Lisas Mama nicht liefert, dann brauchen wir Fragen von euch.
Ja, genau. Lisas Mama muss wieder liefern. Wir werden sie an den Pranger stellen und ihr Fragen entlocken. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, Thomas, sehr, sehr gerne Feedback von euch. Wenn ihr Fragen zum Kickstarter habt, zu Crowdfunding-Kampagnen, irgendwelches anderes Zeug, wir helfen gerne. Wir teilen gerne unser Wissen und besprechen auch gerne Themen, die ihr aufwerft.
Genau. Ihr findet uns auf Instagram beispielsweise, könnt ihr uns auch finden, Quality Downtime. Ja, E-Mail könnt ihr uns auch schreiben. E-Mail habe ich natürlich vergessen, aber die findet ihr auch auf unserer Seite.
Podcast@qualitydowntime.com.
Tipptopp. Siehste, du bist besser vorbereitet wie ich. Sehr gut. Und ja, jetzt aber, nachdem wir das alles geklärt haben, einen schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss und happy backing.
Ja, tschüss.
Wer das hört, hat irgendeine Hidden Mechanic in seiner Engine getriggert und dadurch nochmal irgendwie 500.000 Siegpunkte mehr bekommen oder so.